ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Würden wir Außerirdische darüber aufklären wollen, was wir so in unserer dekadenten Freizeit machen, zum Beispiel mit elektronischen Gitarren spielen, dann würde ich die in so eine Kapsel tun und ins All schießen. Ja, Simon, ja, richtig gut in Schuss heute offensichtlich.
Ja, offensichtlich, ja.
Ganz offensichtlich.
Ja, in der Form meines Lebens.
Ist es so?
Nee, auf keinen Fall.
Wieso das denn nicht? Was ist denn jetzt schon wieder los? Nee, Simon, es ist, sag mal was Positives.
Ich wünschte, mein Leben momentan ist eine Achterbahnfahrt.
Hat man ja noch nie gehört, diesen Spruch.
Nee.
Schreib doch mal einen Song drüber.
Ja, könnte ich machen, ja. Ein Rocksong, also nicht so ein Rocker.
Life is a Rollercoaster, Alter. So sieht's aus.
Ja,
life, also was coastet die bei dir denn Roll gerade?
Life is a Highway. Ja, bei mir, ich muss nächste Woche spontan nach Berlin fliegen. Leider nicht aus unbedingt erfreulichen Gründen.
Ein paar Schellen verteilen.
Genau, das ist natürlich... kurzfristig innerhalb von wenigen Tagen einen Flug finden, der unter menschenwürdigen Bedingungen stattfindet und nicht $14,000 kostet. Und ich sag die Nummer nicht ohne Grund. Ich habe die gestern wirklich im Flugportal gesehen. Da war es so, Alter. Da gab es so drei Kategorien von Flug. Und wir reden hier von der gleichen Airline. Drei verschiedene Arten von Ticket. Und natürlich war das dann Business Class, ne? Aber es war so Economy, Economy Plus und Business Class. Und Business Class für den Flug wäre nochmal $14,000 gewesen.
Alter. Gönn dir doch mal was.
Ja, auf jeden. Ich sollte mir endlich mal was gönnen, ja. Also, wo du echt denkst, so, Alter, da muss man schon echt über Geld gar nicht nachdenken. Weißt du, so, das ist so wirklich ein absoluter, dass eigentlich alles egal ist, dass du dein Geld einfach ausgibst, in dem Moment, wo du etwas siehst
ja. Oder auf haben oder klicken oder wollen oder bestellen, genau. Oder ausführen klickst.
Und dann machst du das einfach, ja, $14,000 für einen Flug. Und es ist ja auch nicht, ist ja nicht so, dass du da irgendwie einen Blowjob bekommst und Moe und Brad Pitt dir dein Mittag.
Moment, das liegt ganz daran, wie nett du guckst.
Ach so, Simon. Ja, verstehe.
Also man hat schon die dollsten Sachen gehört auf Flügen, also dementsprechend vielleicht auch einfach mal, klar ist nicht Simons Sache, aber einfach mehr lächeln.
Ja,
dann kommt dir auch
sein.
Jemand unten bei vielleicht.
Lächel doch mal ein bisschen. Übrigens auch eine Empfehlung, die man an die Damenwelt immer aussprechen sollte. Lächelt doch einfach mal ein bisschen. Ja,
ja, ganz genau. Es kommt auf jeden Fall Bombe an.
Ja, auf jeden Fall. Genau, so Bombe kommt es auch bei mir an. Nee, genau, das ist auf jeden Fall ziemlich stressig. Dann hatte ich heute auch keinen Spaßtermin und saß eine Stunde bei einem nicht so spaßigen Termin. Währenddessen aber hatte ich parallel, genau zu der Zeit, als der Termin losging, auch einen Pedaldrop heute Morgen, wo dann innerhalb von 17 Minuten 100 Pedale weggegangen sind, Alter. Das ist auch unnormal.
Also, ja, gut für dich.
Ja, ist gut für mich, aber so, es ist so.
Aber nur wieder beschweren.
Nee, aber ich will damit nur sagen, das Leben ist eine Achterbahn, ich beschwere mich ja nicht. Es ist halt so krass manchmal, wie viele ambivalente Sachen an einem Tag passieren irgendwie. Ist allerdings auch ein geiles Pedal. Spline Cathedral wird man in Deutschland schwer rankommen, aber mega fett. Wer das auschecken will, ich habe ein cooles Video dazu aufgenommen auf Instagram, aber ist eh schon weg, also ist jetzt hier keine Aufforderung, irgendwas zu kaufen, sondern einfach nur mega geiles Pedal von einem Typen übrigens, der nur ein Produkt baut. Ist ein Kanadier, der macht nur ein Pedal und der hat einfach mal schon 1000 Stück davon verkauft.
War das bei dem Deathknob-Vogel nicht genau dasselbe?
Ich weiß nicht, ob der so viele verkauft hat. Das ging auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut bei dem. Nee, aber der hat mehrere Produkte gehabt. Aber es gibt so ein paar Pedalschmieden. Das kannst du ja fast gar nicht eine Pedalschmiede nennen, wenn die nur ein Produkt machen. Aber es ist manchmal crazy, wie diese Hypes irgendwie stattfinden. Und was daran übrigens auch ziemlich ambivalent ist an diesem Hype um dieses Cathedral Pedal, das ist ja ein Hyperfuzz-Clone quasi. Und der hat halt in der Mittelstellung so einen Boost. Und mit diesem Boost kannst du so HM2-Frequenzen in deinen existierenden Zerr-Sound reindrehen. Und das macht es extrem gut, ohne deinen Zerr-Sound komplett zu demontieren irgendwie. Und das Krasse ist aber, aus irgendeinem Grund ist die Käuferschaft für dieses Pedal total weird. Ich habe halt, als es angekündigt wurde, haben Leute das halt in ihren Instagram-Stories geteilt und die haben dann so Sleep-Token-Mucke dazu gepackt und so, wo ich denke so, hä, Alter, was ist denn hier los? Und ich habe währenddessen in dem Video dazu Bloodbath-Riffs gespielt. Also ja, alles etwas grotesk. Ich verstehe die Welt manchmal nicht, aber anyway, geiles Pedal und mir soll's recht sein.
Ich habe das Superfass-Ding, wie nennt sich das?
Hyperfass.
FZ3, Hyperfass, ganz genau. Ich habe es im Original und ich habe auch den Behringer Rip-Off, den Klon, das Superfass oder SF300 oder so heißt das. Kostet hier $29, klingt exakt und ich wiederhole exakt ganz genauso.
Vielleicht kannst du mir helfen, weil ich das originale Hyperfass, weder das noch das Behringer jemals ausprobiert habe, hat es auch...
Kauf dir das Behringer einfach, es kostet 29.
Ja, mach ich auf jeden Fall.
Ich habe auch schon mal gesagt, Simon.
Hat es... auch
Behringer braucht jetzt unsere Unterstützung. Ja, wir müssen jetzt müssen. Leute, der Typ, der Behringer, hat mich heute Morgen angerufen und hat gesagt: So, ey, uns geht's richtig dreckig. Mach mal einen Aufruf, Hanno. Also an dieser Stelle.
Ja, Money, oder? Money, Manfred Behringer. Ganz genau. Ja, klar.
Good old Money. Money mit O-N-E-Y Behringer.
Das ist sein Spitzname, ja. Manfred Money Behringer. Frage ist:
Du willst es vergleichen?
Nee, hat das auch drei Modi, das Hyperfass, oder?
Warte, ich hol's jetzt mal eben.
Alter, hol's her, Alter.
Jetzt hörst du mich so über die 17 Treppen marschieren.
Mach ich.
Durch den Palast.
Ja. Wie Benjamin Blümchen.
Ah, ist einmal runtergefallen.
Benjamin Blümchen mit Raucherlunge.
Direkt runtergefallen, aber das macht ja bekanntermaßen bei den Behringer-Dinger nichts, weil sie sind ja nur aus Plastik. So, also. Ja. Es hat genau Fass 1, Fass 2. Es ist 1:1 ein Klon. Ist genau das Gleiche. Und was das nämlich auch noch kann... Es gibt zwischen 1 und 2, es gibt irgendwo eine Mittelstellung. Also man kann in diversen Foren lesen, dass diese Mittelstellung ganz, ganz was Besonderes ist. Und die geht hier auch. Also genauso wie beim Original ist es wirklich 1:1 kopiert.
Okay, interessant, weil das Cathedral hat nämlich auch diese Mittelstellung. Das ist halt dieser Boost-Modus, in dem man dann so diesen HM2 oder Swollen Pickle Zuschalteffekt hat, wo du, wenn du schon einen geilen High-Gain-Sound hast und du schaltest es dazu, füllt es genau irgendwie diese HM2-Frequenzen aus. Ich muss aber sagen, macht es deutlich geiler als der Death Knob. Ich habe den Death Knob ja, bei dem Death Knob ist es so.
Ach, hör mir auf.
Dem fehlt einiges eigentlich, ja. Ich habe den ja auch immer sehr subtil benutzt, aber bei dem Cathedral jetzt ist es auch so, ich benutze es auch gerne ein bisschen aggressiver, weil das wirklich geil mit der Distortion dahinter harmoniert. Anyway, wie gesagt.
Nee, nicht anyway. Bei dem Death Knob muss ich mal ganz kurz nochmal irgendwas sagen. Okay. Das ist für mich ein total gutes Beispiel für FOMO gewesen. Vor 2-3 Jahren hast du so über diesen Death Knob relativ viel geredet, ist ja auch geil. Und ich sofort losgegangen, hab mir das Teil in so einer Special Edition in Weiß bestellt. Noch nicht ein einziges Mal benutzt. Und das sage ich überhaupt nicht, dass es schlecht ist, sondern das ist einfach ein Pedal, was ich in keinster Weise brauchte und auch überhaupt keine Verwendung für habe, so, weil ich halt sehr, sehr wenig mit diesem HM2, mit dieser EQ-Schablone, wenn man so will, überhaupt drum hantiere und ja, viele Pedale sich, wenn man sich ein bisschen auskennt, in eine ähnliche Richtung drehen lassen, wie jetzt halt auch zum Beispiel das, was wir gerade besprochen haben. Aber das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das jetzt mal auf dem Board. Ich hab ganz viele neue Effektboards gebaut gerade. Ah, ja. So, also alle so Untervarianten. Und ich habe zum Beispiel ein Board nur mit EQs und Boostern gemacht. Und da ist jetzt der Death Knob auch mit drauf. Mal gucken, ob er irgendwann zum Einsatz kommt. Ist auf jeden Fall ein Pedal, was für mich persönlich schöner anzugucken ist, als wirklich zu benutzen. Weil, wie gesagt, ich habe es noch nicht einmal angeschlossen. Ich muss da ein bisschen mehr auf mich selber Acht geben, glaube ich. Mir nicht Scheiße zu kaufen, die ich wirklich nun gar nicht brauche. Und das war jetzt nicht so, das war, glaube ich, $170 gekostet damals.
Ist es nicht sogar billiger? Ich glaube, das ist billiger, das Pedal.
Nee, das war teuer. Oder 150 war es mindestens. Also das war nicht günstiger damals.
Okay.
Es ist auch so eine weiße Edition. Ist auch völlig egal. Also wenn ihr das Hyperfass probieren wollt, das SF300 von Behringer klingt wirklich ganz genauso. Ich habe es probiert. Und ich habe übrigens auch von Behringer den HM2-Klon, das HM2-Klon, was auch wirklich, also ich könnte es nicht unterscheiden.
Fair enough, ja. Zum FOMO-Faktor kann ich auf jeden Fall Folgendes sagen, nochmal zum Death Knob. Ich habe den ja, dafür habe ich ihn ja auch angepriesen, sehr gerne extrem subtil benutzt, dass ich den echt nur so 5% aufgedreht habe. Und finde auch, dass der da scheint für mich am meisten. Das Cathedral, Spline Cathedral ist tatsächlich auf meinem Liveboard auch drauf und ich habe es auch live benutzt für einen Song in unserem Set. Nicht für den ganzen Song, aber für so ein paar doomige Riffs irgendwie. Anyway, Pedal-Genörde, Alter. Sind wir schon, wie lange ist die Folge und wir labern schon wieder nur über Pedals? Ist allerdings mein aber Fehler. Was geht denn bei dir eigentlich, Hanno?
Ja, wollte ich gerade sagen, also eigentlich ist doch total in Ordnung, Simon, denn du machst es genau da, wo es hingehört, denn heute könnt ihr eine kleine Vorwarnung, es wird wieder richtig, richtig gearlastig, aber
ja.
Wahrscheinlich auch für alle, die jetzt nicht so mega die Jäger und Sammler sind, was Gear betrifft, auch unterhaltsam. Wir reden gleich darüber, worum es in dieser Folge geht. Was geht bei mir? Ich habe, nachdem du mich seit 2 Jahren so mega wild gemacht hast mit deinem Rev D20, hatte ich gedacht, ich müsste mir mal was Ähnliches zulegen und da hatte ich mir von meinem Lieblingsamp, wo ich nach wie vor behaupte, das ist vielleicht der beste Amp der Welt, der Tone King Imperial MK2, die haben ja auch ein Preamp-Pedal gemacht, was quasi ein IR-Loader drin hat und klingt auch richtig, richtig gut. Ich hatte da in den letzten Folgen schon mal drüber berichtet, dass ich mir das Teil habe rausgelassen.
Jo.
Kostete $600. War auch geil und dann habe ich damit jetzt irgendwie lange rumgespielt, ein paar Wochen und einfach festgestellt, es ist doch nicht das, was ich möchte oder ich benutze es dann halt doch irgendwie nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, es ging wieder zurück und ich habe noch ein bisschen Geld draufgelegt und habe einen richtig geilen Schnapper gemacht und zwar für ganz wenig Geld mir ein Handwired Vox AC15 kaufen können. Und zwar von demselben Typen, von dem ich auch letztes Jahr schon diese ultra geile 1970er SG Special gekauft habe. Der ist ein relativ alter Mann und der wird so nach und nach sein ganzes Equipment los. Und da habe ich zugeschlagen, weil der Preis war wirklich, wirklich ein Schnapper und perfekt erhalten. Hatte sogar noch das Label dran, so aus dem Laden. Wirklich, und da ist mir dann auch wieder eingefallen, am Ende des Tages bin ich dann doch einfach eher ein Typ, wenn es so um Aufnahmen und so geht, der sich ein Amp hinstellt mit einem Mic davor. Das ist für mich intuitiver und ich verliere mich nicht in so vielen Optionen und diese Desktop-Variante kann ich total nachvollziehen, dass das für viele total geil ist. Für mich ist es so, ich nehme das dann nicht so richtig als ernst als Arbeit. Ich düdel dann so rum. Aber wenn ich das Commitment mache und ein paar Mikros auspacke, ein Mic-Preamp, Wandler und die Amps aufstelle und aufreiße, dann weiß ich so, jetzt muss auch irgendwie gearbeitet werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie ich eben schon sagte, so das ist dann am Ende des Tages doch mehr meins. Und wieder ein neuer Amp im Haus. Und ganz wichtig hier noch zu sagen, es ist nicht der normale AC15, sondern es ist die Handwired-Version und die klingt wirklich anders. Das Cabinet ist auch größer und das sind definitiv die lautesten 15 Watt, die ich je gehört habe.
Geile Nummer, Alter. Interessant auf jeden Fall, was du zu dem Tone King Preamp sagst und auch zu dem, was du sagst mit IRs. Witzigerweise, ich habe ja nun die ganze letzte Nightmare EP mit dem D20 aufgenommen und das einzige Digitale an meiner ganzen Signalkette war am Ende, dass ich den IR benutzt habe und kein Mikrofon. Der Punkt ist allerdings, dass ich direkt hinterm Schreibtisch sozusagen, beziehungsweise hinter meinem Rücken, wenn ich am Schreibtisch sitze, habe ich meinen Rig aufgebaut. Und das heißt, wenn ich den Amp spiele, kommt der Sound nicht aus meinen Monitoren, sondern aus dem Cab. Das heißt, ich habe, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Du hast dann, wenn du nachher, wahrscheinlich, wenn du das Ding jetzt benutzt hast und am Computer vor allem damit rumgedreht hast, mit IRs kommt alles, ja, kommt alles aus deinen Computermonitor-Speakern raus. Und das kann ich verstehen, dass das kein Vibe ist. Das Problem hatte ich ja auch und ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so ungern Plugins spiele. Und so habe ich so ein bisschen im Warehouse auf jeden Fall so Best of Both Worlds, weil ich immer, wenn ich den Amp spiele, alles durch die Cabs höre und dann auch kein Monitoring einstellen muss für die Gitarren im DAW.
Man muss sagen, das Ding klang wirklich geil, aber ich wollte es auch gerne behalten, aber ich habe gemerkt, es wäre absoluter Überfluss gewesen, weil ich konnte aus dem Ding keinen Sound rausholen, den ich nicht mit anderen Geräten, die ich schon habe, abbilden kann. Und dafür waren dann $600 mir dann einfach zu viel. Aber ich kann mir vorstellen, das ist für viele. Und er hat auch 2 Kanäle. Ein so ein Clean-Kanal, der wirklich mega 11 von 10 Punkten. Und ein Overdrive-Kanal, der war für mich so eher so 7 von 10. Und das reichte dann halt einfach nicht, wenn man bedenkt, wie viele Amps und auch Originale ich habe. Und es ist mein erster Vox-Amp. Ich wollte seit Jahren einen haben. Und ich wollte aber auch nicht irgendeinen China-Scheiß und jetzt oder irgendwie so. Naja gut, also man muss auch sagen, auch die chinesischen aktuellen Vox AC15 sind tolle Amps. So, ja. Damit, wenn du da keinen geilen Sound rauskriegst, so, also deswegen vergiss, was ich gesagt habe mit China-Scheiß. Was ich meinte, wenn ich ein Amp habe von einer Brand, wo ich vorher keinen von hatte, dann ist mir irgendwie immer wichtig, dass das erste Modell irgendwie so ein Keeper for life ist. Das war bei Fender genauso. Das war mein erster Champ, mein erster Deluxe Reverb und so weiter, dass das gleich irgendwie so ein Keeper ist. Und ich wusste bei dem Vox, alles klar, den werde ich behalten. Und ja, ist geil. Also, ein schönes neues Zuhause gefunden. Ach ja, und noch ein ganz großer Unterschied. Der hat nicht diesen typischen dunklen Vox-braunen Tolex-Ton, sondern der ist so, ja, der ist so hell. Irgendwie. Also er macht schon richtig was her. Geiler Amp.
Nice, schöne Sache. Freut mich.
Auf jeden Fall. Und was gibt's sonst so Neues? Eigentlich gar nicht viel. Also dementsprechend spiele ich nur Gitarre wie doof. Ganz viel. Und darum soll es ja auch heute so ein bisschen gehen.
Ja.
Kommen wir gleich zu. Aber vorher müssen wir noch ganz kurz um unsere Spenden uns kümmern, oder?
Ja, lass es tun. In die Bierkasse unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark. Haben Geld eingezahlt, Spenden eingezahlt. Christian Krieger, er sagt, eine milde Spende für 2 trockene Mineralwasser mit angemessenem Kalziumanteil und einem spritzigen Zitronenscheibchen. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Gerne mehr Amps und Pedals besprechen. Fast heute, aber eigentlich egal, auch egal, was ihr macht, ich mag's. Prost. Ja, das geht doch runter wie Öl, Alter.
Prost, Christian. Besten Dank. Und also ich meine, wir haben jetzt ausführlich über ein Pedal gesprochen und ausführlich über den neuen Vox-Amp. Also dementsprechend herzlichen Glückwunsch.
Schon bedient worden, Alter. Ja.
Ja, alles klar. Kannst abschalten.
Ja. Nick Büchele. Huhu, Jungs, erstmal ein gesegnetes neues Jahr schon mal und dann noch ein dickes Dankeschön für die vorzügliche Unterhaltung der letzten Jahre. Anbei ein Vorschlag für eine Folge. Soundtracks der 90er, Judgment Night, The Crow, Demon Night, Spawn, Natural Born Killers, Drückerle. Ja, über Judgment Night haben wir in der letzten Folge gerade fabuliert.
Vielleicht ist die Spende schon so älter als die letzte Folge, wo wir sie aufgenommen haben, aber wir haben gesagt, dass wir euch auf jeden Fall eine Kultklopper zum Judgment Night Soundtrack schulden.
Ja, yep, auf jeden Fall.
Und das wiederholen wir hier an dieser Stelle.
Genau, kommt Nick. Werner Focke, der gute alte Werner Focke.
Uns Werner, lange nichts gehört, frohes neues Werner.
Genau, sagt auch er, ich wünsche uns allen ein frohes 2026 Gear of the Dark Jahr. Liebe Grüße gehen an Irin, der mir ganz Mann des Volkes im Dezember im Bremer Tower bei einem Watch Out Stampede Konzert über den Weg gelaufen ist.
Ja, Grüße zurück an beide, an meinen Schlagzeuger Irin und uns Werner.
Genau. Zuletzt Tobias Urban, der hat 2-mal gespendet, weil er offensichtlich noch mehr zu sagen hatte. Anbei ein wenig Kleingeld für die neuerdings Bach-Blütenteekasse. Vielen Dank für die neuen neue Kultklopper-Folge. Wie immer ein Highlight des GOTD-Kosmos. Gerne mehr von dem Format. Bezüglich Cypress Hill lege ich euch, insbesondere dir, Hanno, die Temples of Boom ans Herz. Ansonsten hat er noch nachgetragen mit einer weiteren Spende. Noch düsterer, noch hypnotischer. Quasi eine A Blaze in the California Sky. Auf jeden Fall mal reinhören und staunen. Ansonsten macht weiter so und man sieht sich im Ibis Budget Hotel. Ja, das sieht man sich bestimmt.
Ja, vielleicht ist das der Kollege, den ich in Köln mal beim NoFX-Konzert getroffen habe. Da habe ich auf jeden Fall mal einen Gear of the Dark-Fan in einer Rezeption getroffen. So, vielleicht ist der das, aber wenn nicht, also wir sehen uns wie immer im Ibis-Hotel, wer auch immer da schreibt. Temples of Boom wird natürlich ausprobiert, alles klar.
Ja.
Ich hatte ja schon in der Folge gesagt, dass ich total Tunnelblick beim Thema Cypress Hill habe, nur Black Sunday. Simon eigentlich viel weiter bewandt war als ich und auch andere Cypress Hill-Platten gehört habe tatsächlich. Und bei mir war es halt wirklich außer so ein bisschen das Debüt, nur die Black Sunday. Aber wir haben einiges losgetreten mit der Folge auf jeden Fall. Mir haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, Alter, endlich voll verdrängt, voll lange mich, viel zu stiefmütterlich mich um die Cypress Hill-Platte gekümmert und auf diversen Plattenspielern oder Online-Plattformen lief diese Platte nicht zuletzt dank uns öfters in den letzten Wochen.
Mir hat auch gerade, das reveale ich jetzt hier einfach mal so öffentlich, weil es die Band nicht mehr gibt, aber Mac von Final Prayer hat mir erstmal geschrieben, dass es auf einer Platte von denen, beziehungsweise in einem Song von denen, ein Integrity-Riff vom Titeltrack Systems Overload in Rückwärts gibt. Die haben das Riff geklaut und rückwärts gespielt.
Wer hat das geklaut?
Final Prayer.
Ach geil. Ja, siehst du, aber da bin ich halt auch total sportlich. Ich finde, gut geklaut, und das meine ich durchaus ernst, ist eigentlich genauso gut wie selbst gemacht. Also wenn das jetzt nicht eine 1:1 Plagiat ist, jeden Tag, du wirst das kennen, wenn man neue Riffs schreibt, Songs schreibt, steht man öfters mal vor, das kenne ich irgendwie, aber ist zu geil, um es nicht zu machen und so. Und ich bin da mittlerweile so schmerzfrei, weil ich mir denke so, ey, jeden Song gibt es in jeder Version eigentlich gefühlt von der Chord Progression, von der Tonabfolge oder so, 580 Mal. Also dementsprechend macht euch bloß keine Platte, wenn ihr ein geiles Riff schreibt, Leute.
Nee, ich reveale hier auch direkt an der Stelle, auf der neuen Nightmare EP gibt es ein Riff, was als Pedal-Demo angefangen hat und was aber eigentlich quasi mehr oder weniger geklaut ist von der Band Failure, nämlich dem Song Small Crimes, den ich total abfeiere. Und da es sich um so ein Overdrive-Pedal handelte, mit dem ich einen Dirty Clean Tone ausprobiert habe, fand ich das Riff dann so geil und habe dann irgendwie einfach weiter Riffs geschrieben und dann ist ein Song draus geworden. Kannst du mal sagen, Grunge-Song auf einer dissonanten Black-Metal-Platte gelandet, was soll ich sagen? Passiert halt manchmal. Manchmal ist so ein bisschen rumklauen auf jeden Fall geil, vor allem wenn es so unorthodox ist.
Klauen ist eh geil, also auch der Thrill von wirklich klauen, ja, ist einfach nach wie vor unschlagbar, in den Laden zu gehen, was einstecken hier. Das ist das Beste, das wisst ihr alle da draußen. Du hast jetzt öfters das Wort Reveal gesagt, Reveal.
Hab ich.
Würdest du Reveal-o sagen, wäre das rückwärts Oliver? Also mein autistisches Gehirn hat mir das gerade so in den Kopf gespielt, nice. Weil wir hatten früher einen Nachbarsjungen, der hieß Oliver und der kam aus dem damaligen noch bestehenden Jugoslawien und der hatte noch so ein bisschen Probleme mit unserer deutschen Schrift und der hatte dann seinen Namen bei uns ans Nachbarhaus geschrieben und da stand Revilo. Und was soll das heißen? Revilo, Revilo, Revilo. Und Jahre später sind Buzzy und ich, wie sollte es anders sein, natürlich wahrscheinlich besoffen vorbeigelaufen. So, Alter, da steht ich Revilo. Da steht Oliver. Der Typ kann einfach nur nicht richtig schreiben. So, deswegen, liebe Olivers da draußen, ihr seid jetzt alle originale Revilos, Alter. Und wenn wir mal hier Geheimnisse preisgeben, werden das jetzt absolut die neue Revilo, beziehungsweise die Oliver-Rubrik. So viel dazu.
Genau. Also ihr wisst Bescheid, unter paypal.me/gearofthedark könnt auch ihr uns über den grünen Klee loben.
Ja, euch selber fertig machen, eins von beiden.
Das sind die zwei Sachen, die ihr machen könnt. Ansonsten, bevor wir jetzt so richtig ans Fleisch der Episode gehen, ich kann ja schon mal verraten, es geht heute um Gitarren. Es geht aber auch noch um eine ganz spezifische Gitarre, bevor wir anfangen, denn aus dem Hause ESP Guitars, unserem netten Präsentator, kam eine Gitarre zum Testen. Hanno und ich beide konnten uns eine Gitarre als Testobjekte auswählen irgendwie. Und ich habe gewählt die neue Mick Thompson von Slipknot Signature Gitarre. MT1 heißt die, glaube ich. Warte mal, die steht hier neben mir.
Mick Thompson steht neben Simon und sagt gerade so, Alter, vergeigt das jetzt nicht.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Mick Thompson wohnt bei Simon im Hobbykeller, das wissen die meisten Leute gar nicht.
Nee.
Und da Simon mit der Peitsche und der baut auch alle diese Signatures selber bei Simon im Keller.
Unterm Dachstuhl, ja, macht er das ja.
Ja, oder so.
Ja, genau, MT1 heißt sie, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Das ist quasi so eine Horizon-Form, die, wie ihr ja wisst, ich mag. Ja, krasse Gitarre, muss ich sagen. Ich bin echt so ein bisschen geflasht. Also ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus und sag erstmal was Kritisches. In den letzten Jahren sind ja die Gitarrenpreise stark nach oben gegangen und davon sind natürlich auch so Sachen wie LTD-Gitarren nicht komplett befreit. Und was früher undenkbar war, es gibt mittlerweile LTD-Gitarren, die kosten jenseits der $2,000. Und natürlich ächzen die Leute rum. Ja, alles ist so teuer geworden, LTD ist zu teuer, bla bla bla. Die Gitarre hier kostet in den USA $1,500. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die mehr als ihr Geld wert ist. Also ich bin so krass geflasht von dem Teil. Auch von der Qualität. Ich meine, es ist nicht die erste LTD, die ich spiele. Aber bei den Signature-Gitarren, finde ich, machen LTD immer, habe ich das Gefühl, wird immer mehr Aufwand betrieben. Und alles an der Gitarre ist gut. Also erstmal ist die akustisch unfassbar laut. Also eine der lautesten E-Gitarren, die ich überhaupt je in der Hand hatte. Wirklich unfassbar.
Resonant.
Unfassbar resonant, unfassbar laut. Bünde sind makellos. Also wirklich die Bundenden an der Gitarre sind wie, Alter, also als keine Ahnung, mir fällt dazu nicht
viel. Machst du auch immer den Leck-Test und leckst erstmal so übers Griffbrett? Ich mache das aus zwei Gründen. Einmal zu gucken, ob die Bünde vernünftig bearbeitet und abgeschliffen wurden und halt auch, um mein Immunsystem zu stärken, ja, weil ich natürlich weiß, dass auch die Review-Gitarren schon durch diverse Hände Schmutzfinger gegangen sind. Dementsprechend, ja, Leck-Test kann ich allen empfehlen.
Ja, mache ich leider nicht. Tut mir leid. Ich da entschuldige, okay, enttäuschen.
Aber Leck-Test eh öfters in anderen Lebenssituationen. Einfach mal Leck-Test machen. Auch bei Freunden und Bekannten.
Ja.
Schwitzt du auch so? Einmal mal Lecktest.
Genau. Ich empfehle Ihnen auch den Lecktest. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich ihn bei der Gitarre empfehlen würde.
Mein liebster Lecktest ist bei Karstadt, deinem alten Arbeitsgeber, bei der Rolltreppe, diese schwarze Band, wo man die Hände drauflegt, sich einfach unten hinstellen und die Zunge rausstrecken und das so einfach so ein paar Runden an der Zunge drehen lassen. Danach wird man nie wieder krank.
Ja, das erklärt einiges, Hanno, auf jeden Fall, was du hier gerade preisgibst, ja.
Sind das 6 oder 7 Seiten? Sorry, meine Unwissenheit. Dafür bist du ja da, um uns das alles zu erzählen.
Genau, das sind 6 Seiten. Und natürlich hat die Gitarre, ich habe mir die aus einem guten Grund ausgesucht. Das ist eine Single-Pickup-Gitarre, da stehe ich ja eh immer drauf. Ja, also eine Super-Strat mit nur einem Pickup, da kannst du mich auf jeden Fall erstmal pro forma oft mit abholen. Ich finde auch das Finish geil. Das ist so ein Silber-Metallic, was aber so einen leichten Farbstich hat, den ich nicht ganz orten kann. Und dann hat die diese Hipshot High Mass Bridge, die sehr gut ist. Die wird wahrscheinlich auch ein bisschen für die Resonanz verantwortlich sein mit. Das ist ein sehr massives Stück Brass. Was heißt das in Deutsch? Fuck, ich komme gerade.
Kupfer? Nickel?
Nee.
Ist auch scheißegal.
Ist auch scheißegal.
Also aus Metall.
Brass, ja. Ihr könnt es ja googeln, Alter, was das bedeutet. Genau, massive Bridge. Und was ich auch sehr cool finde, die Gitarre hat zwar einen glossy Finish, aber der Hals ist mattiert hinten. Das heißt, auch nicht sticky. Habe ich Kritikpunkte? Jein. Ich finde, der Pickup dann, da ist so ein Fishman Fluence Mick Thompson Signature Pickup drin. Und ich weiß, diese Fluence Pickups sind sehr, sehr beliebt. Ich habe die auch gespielt, kurzfristig mal. Aber die Gitarre klingt so geil akustisch, dass ich mir denke, ey, wenn da ein richtig, richtig geiler passiver Pickup drin wäre, würde es der Gitarre nicht wehtun. Denn wie es so ein bisschen so ist bei aktiven Pickups, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass passive Pickups die Charakteristika einer Gitarre zerstören oder so, ja, die Toncharakteristik, aber...
Du meinst aktive Pickups?
Meine ich genau, das aktive, ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass aktive Pickups irgendwie den Charakter der Gitarre völlig zermetern, aber natürlich übernimmt ein aktiver Pickup ziemlich viel Heavy Lifting auf jeden Fall, was dann den Sound angeht, so, ne? Und der Pickup von Mick Thompson hier ist natürlich ein sehr guter Metal-Pickup. Der hat irgendwie 3 Modi, auch einen mit ein bisschen mehr Low-End, was ja nicht so unbedingt immer üblich ist bei modernen Metal-Pickups. Aber ich denke, beim Spielen der Gitarre trotzdem oft so, Alter, hier ein richtig geiler passiver High-Output-Pickup drin. Ich glaube, die Gitarre würde damit nicht schlechter klingen. Aber es ist seine Signature-Gitarre, es ist sein Signature-Pickup. Ergibt Sinn, dass der drinne ist. Alles in allem würde ich sagen, ist die Gitarre jenseits der 9 von 10 Punkten auf jeden Fall. Wirklich richtig, richtig gut.
Wow. Und ich, absoluter, ja, Treffer offensichtlich.
Absolut. Und qualitativ, wie gesagt, der Oberwahnsinn. Also ich kann da, ich habe ja auch ein paar ESPs irgendwie. Ich kann ehrlich gesagt zwischen der spezifischen LTD und ESPs keinen großen Unterschied feststellen, qualitativ.
Alles klar. Also, wir haben euch vorgewarnt. Heute wieder extrem nerdig. Es geht um Gear, es geht um Gitarren. Denn wir haben euch absolut verwöhnt vor einigen Monaten mit einer ganz, ganz besonderen Folge, die auch wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe und extrem gut ankommen. Das waren, wie hieß sie, die 10 hässlichsten Gitarren oder die 10 größten Gitarrenverbrechen oder sowas. Und Stimmen wurden laut und natürlich nicht ganz zu Unrecht, auch im Team Gear of the Dark natürlich, dass wir euch eigentlich natürlich auch noch den Counterpart schulden. Und zwar geht es heute darum, was sind die 10 geilsten Gitarren auf der ganzen Welt. Wie immer natürlich höchstgradig, wie sagt man, parteiisch und natürlich alles aus unseren Augen und Ohren und eigentlich ist ja auch nur das, worauf es ankommt. Also heute die 10 geilsten Gitarren dieser Erde.
So soll es sein, Hanno. Und ich würde sagen, weil ich jetzt gerade so lange über eine Gitarre gelabert habe, klicke ich doch mal als erstes auf den Link, den du mir geschickt hast. Denn wie immer, wir haben uns gegenseitig nicht erzählt, welche Gitarren wir auswählen. Wir schicken uns nur ominöse Links zu, auf die wir jetzt draufklicken. Ich hoffe, da sind dann auch Gitarren dahinter. Ich klicke jetzt auf den ersten Link, den du mir geschickt hast und schau einfach mal, was deine erste Lieblingsgitarre ist oder geilste Gitarre, was auch immer. Ah ja. Gibson SG Junior in Rot. Ja, geil.
Cherry, ja, ganz genau.
Erzähl was dazu.
Erzähle ich was dazu. Also erstmal muss man vielleicht kurz vorab, ich glaube, das ging Simon ganz genauso und vielleicht euch allen da draußen würde es ganz genauso gehen. Wir haben wieder jeder 5 ins Rennen geschmissen und 5 Gitarren zu wählen, das ist also wirklich, wir haben Tränen hier geweint, ja, weil es natürlich so viele geile Gitarren genauso wie auch unfassbar viele Scheißgitarren gibt. Aber ja, bei mir wahrscheinlich wie bei Simon auch, natürlich nicht in irgendeiner spezifischen Reihenfolge, aber ein All-Time-Evergreen. Ich bin nah dran an dieser Traumgitarre, ne? Es ist also das, was ich dir geschickt habe, ist eine Vintage, gebaut zwischen 1961 und 70, eine Gibson SG Junior. Ein Pickup, ne, Simon und ich, wir teilen beide die Liebe für Single-Pickup-Gitars und Simon ist ein bisschen neu in dem Game, aber längst überzeugt. Hier geht es auch um P90, einer der geilsten Pickups überhaupt da draußen. Und ja, was ich an der Gitarre wahnsinnig geil finde, ist, es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Instrument ist. Es gibt nichts, was überflüssig ist an dieser Gitarre. Es gibt kein Vibrato-System, es gibt nur einen Tonknopf, einen Volume-Knopf, es gibt ein Pickup und halt auch, ich meine, SG-Form müssen wir nicht drüber reden. Also für mich als AC/DC-Fan natürlich immer noch der absolute Meilenstein. Ich stehe eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig auf rote Gitarren, aber hier kommt diese Cherry mit der Holzmaserung wahnsinnig durch. Sieht aber in Walnut genauso geil aus. Die Gitarre gibt es auch in Weiß oder Gelb. Auch eine Gibson SG Junior in Weiß, also wirklich zum Niederknien. Unterm Strich, was mir an der Gitarre so wahnsinnig gefällt, ist diese elegante, trotzdem klassische, geschmackvolle, aggressive Form. Und dass es halt wirklich überhaupt keinen Schnickschnack gibt. Dazu so dünn wie ein Frühstücksbrettchen und wahnsinnig leicht. Ja, also für mich eine der wirklich, deswegen sind wir heute hier, geilsten Gitarren aller Zeiten.
Ja, Hanno, was soll ich dazu sagen? Ich bin bei der Gitarre komplett bei dir. Das holt mich auch komplett ab. Ich finde, für mich, ich assoziiere mit der SG Hardcore und Punk tatsächlich irgendwie. Ich habe es hier auch schon ein paar Mal erwähnt, die SG war ja auch eine meiner allerersten Traumgitarren und ich habe bis jetzt noch keine tatsächliche SG gehabt, sondern bisher nur eine LTD Viper, aber das Ding, ey, was soll ich dazu sagen, ein Pickup und P90er, wie gesagt, hast du ja gerade auch schon gesagt, bin ich zwar noch etwas neu im Game, finde ich aber auch sehr geil. Fixed Bridge, 2 Knobs, also was soll man, das ist alles geil. Das Einzige, was diese Gitarre geiler machen würde, wären keine Fretboard-Inlays, aber das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich finde sogar das Rot auch geil, wenn ich auch sonst kein Rottyp bin, aber das ist so ein geil, es ist ein sehr geiles Rot, auf jeden Fall, was soll ich dazu sagen, ey.
Die Gitarre an meinem neuen AC-15 Handwired, wo auch bewusst übrigens ein Greenback und nicht der Blue Al Nico drin ist, weil ich halt einfach echt mehr der Greenback-Typ bin. Also du brauchst nicht mal ein Pedal, nicht mal einen Tube Screamer oder irgendwas und du bist in 11 von 10 Punkten Soundterritorium. Und du sagtest, du assoziierst das mit Hardcore und Punk, hast du natürlich vollkommen recht, aber ich assoziiere das in erster Linie natürlich mit Angus Young und Pete Townsend und sowas. Aber ja, einfach eine klassische Gitarre für geile Typen, würde ich behaupten.
Bin ich bei dir. Willst du auf meinen ersten Link klicken?
Ja, ich mach das jetzt mal einfach, Simon. Mal. Gucken wir mal. So, gucken, was du mir hier geschickt hast. Also wie gesagt, nochmal Disclaimer. Wir wissen vorher nicht, was der andere ins Rennen schmeißt. Deswegen, ich sehe es jetzt auch genau wie ihr zum ersten Mal oder höre es zum ersten Mal. Mhm. So, ja, Simon, Jazzmaster, ne? Ich weiß, du hast auch seit 1-2 Jahren oder so, ich glaube, die Jay Maskis Squire Signature, an der du auch ein bisschen rumgedoktert hast, da kannst du gleich ein paar Takte zu sagen über Jazzmaster. Ich finde sie auch eine der geilsten Gitarren aller Zeiten. Hab sie bewusst nicht mit ins Rennen geschmissen, weil ich mir sehr sicher war, dass du das wahrscheinlich schon tust und du hast uns nicht enttäuscht. Hier ist sie. Ja, was soll ich sagen? Jazzmaster, mir gefällt die Farbkombo hier gut, aber nicht mega gut. Für mich ist eine Jazzmaster wie oft am liebsten schönes altes Weiß, was schön vergilbt ist, mit schönen Rissen im Lack und so. Aber ey, brauchen wir nicht drüber reden, würde ich so ungesehen natürlich trotzdem spielen, beziehungsweise ohne dass sie in meinem Besitz ist. Ich habe keine Jazzmaster, aber ich, nicht erst seitdem Simon die ganze Zeit darüber redet, ich brauche eine und zwar unbedingt. Simon,
ja.
Ich übergebe.
Ja, ich tatsächlich stehe hier auf dieses spezifische Finish sehr, das heißt Charcoal Frost und das ist total interessant, denn ich habe ja auch eine Jazzmaster in Charcoal Frost, allerdings mit Alu-Hals und ohne Pickguard und das Charcoal Frost von Warmoth ist viel grüner. Und dann habe ich jetzt gerade viel im Gallagher Guitars Gitarrbilder rumgedoktert in den letzten Wochen. Und auch die haben einen Charcoal Frost und deren Charcoal Frost ist einfach ein dunkelgrau Metallic. Also die Farbe scheint mehrere auseinandergehende Interpretationen zu haben. Ich finde das von Fender tatsächlich am geilsten. Es ist so ein ganz dunkles Blau Metallic irgendwie und mit so einem Tortoise Shell Pickguard drauf und weißen oder noch besser Creme.
Ja, sieht schon geil aus. Ja, jetzt muss ich sagen, umso länger ich drauf gucke, ist schon ein richtiger Kracher.
Und wenn du dann noch cremefarbene Pickups da drin hast, hier sind jetzt weiße drin, die finde ich sind ein bisschen too much, aber so cremefarbene Pickups da drin, unfassbar geil. Und wenn du das Finish noch so ein Aged oder Road-Worn siehst, wenn so das ist also der Oberwahnsinn hier. Die ich jetzt hier verlinkt habe, hat ja nur so ein bisschen paar kleine Spots, aber ja. Ja, meine Jazzmaster-Liebe fing an tatsächlich, als ich eine weiße Jazzmaster, hast du ja gerade gesagt, eine weiße Jazzmaster mit einem EGC-Alu-Hals dran auf Instagram gesehen habe. Das war echt der erste Moment, wo ich auf einmal dachte, Alter, wie geil sind ein Jazzmaster? Und das muss jetzt gut 10 Jahre her sein. Und ich weiß auch noch sehr genau, dass ich damals dachte, ey, werde ich mir nie leisten können, so ein Alu-Hals. Weil das Ding hat mich sofort komplett abgeholt. Und ich dachte, in dem Moment, Alter, würde ich unbedingt haargenau so haben wollen. Und dachte mir so, ja, wird nie drin sein auf jeden Fall. Und hatte damals aber auch keine Ahnung, was diese Alu-Hälse kosten. So teuer sind sie ja dann auch nicht.
Was eine Jazzmaster natürlich auszeichnet, neben der unglaublich sexy Optik, sind natürlich sehr, sehr spezielle Pickups. Ein Pickup, also ne, sie sind nicht ganz unähnlich den geliebten von uns geliebten P90ern, aber sie sind so ein bisschen mehr, wie sagt man, so ein bisschen mehr Fender-Territorium. Mehr jangly, mehr Höhen, ja. mehr glasklare Höhen, aber im Positiven, nicht so schneidend irgendwie. Also irgendwie, wie soll ich das sagen? Ja, so perlig. Also, ne, es gibt ja nichts Schlimmeres als so alte Typen, die über Gitarren reden, fällt mir gerade auf. Ja. Aber ey, ich werde niemals aufhören können. Aber genau das sind die Worte, die mir in den Kopf kommen. Und wenn man viele verschiedene Sounds anbieten will, dann sollte man Jazzmaster-Pickups irgendwie im Repertoire haben. Denn sie machen was ganz Besonderes und ich finde, sie machen das auch auf eine Art und Weise, was nicht viele andere Gitarren können. Du kannst nicht einfach eine Strat nehmen in der Hoffnung, dass sie genauso perlig oder ähnlich klingen. Jazzmaster bleibt Jazzmaster. Nicht zuletzt habe ich eine Custom-Build. Wahnsinnig geile Tele, meine Lieblingstele, wo ein Jazzmaster-Pickup von Bill Lawrence, rest in peace, meinem geliebten Bill Lawrence, verbaut sind an der Brücke, um halt eben aus dieser Tele einen Sound rauszukriegen, der zwar telemäßig schneidet, aber doch noch sehr eigen ist.
Ja, auf jeden. Ja, ich stehe auf die Pickups, dass ich auch sehr. Ich habe jetzt gerade die neue Nightmare EP komplett mit der Jay Maskus Jazzmaster eingespielt. Man muss dazu sagen, ich habe da ein klingt unorthodox, aber ein EMG Jazzmaster Pickup Set reingebaut. Was aber total geil ist, nur weil es jetzt EMG ist, heißt es nicht, dass das irgendwie ein Metal Jazzmaster, sondern es sind nach wie vor ziemlich true Jazzmaster Voicing halt. Aber ja, ich bin auch total geflasht von den Pickups tatsächlich. Ich finde, dass die mit High Gain total geil klingen, weil die eine sehr unique Auflösung haben. Und ja, meine Jazzmaster-Liebe ging auch so weit, dass ich vor etlichen Jahren mal mit Harpers Guitars, Grüße nach Berlin, auch eine moderne Metal-Jazzmaster designt habe, so eine 7-Seiter. Und die ist auch cool geworden auf jeden Fall. Also Jazzmaster mag ich tatsächlich schon eine ganze Weile, aber ich glaube wirklich, der Moment, an dem die Liebe losging, war, als ich eine mit einem EGC-Hals gesehen habe vor etlichen Jahren.
Simon, tu mir mal einen Gefallen. Wir haben das ja vorhin schon gesagt, so dass 5 relativ wenig sind. Deswegen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, gibt es natürlich auch von jedem von uns honorable Mentions. Mhm. Klick mal unter meinen honorable Mentions auf den zweiten Link.
Alles
bitte.
Klar. Wird gemacht. Ah ja. Interessant.
So, denn was du siehst, ist eine 1965er Vintage Fender Jaguar in Olympic White. Ich finde, dass die noch geiler aussieht eine Jaguar als eine Jazzmaster. Soundmäßig stehe ich deutlich mehr auf die Jazzmaster und mir ist auch viel zu viel Genödel und Gedödel dran. Also die Soundeinstellungsmöglichkeiten von einer Jaguar sind unendlich, aber ich wurde nie so richtig warm damit. Ich habe mal eine spielen dürfen, die gehört einem alten Freund von mir, einem alten Kumpel, den ich ja schon ewig kenne und der Vater hatte die immer. Mhm. Und der hat die dann immer irgendwann geerbt. Und ich kann mich erinnern, schon mit 6, 7, 8 Jahren, als ich bei dem zu Hause war, war ich natürlich auch extrem musikbegeistert. Und eine E-Gitarre, ja, das war für mich als Kind sowas wie ein Maschinengewehr oder eine Zeitmaschine oder ein Porsche oder so. Das war sowas, das haben normale Leute nicht.
Ja.
Und der Vater, der hat in so einer Oldie-Coverband gespielt, war coole Socke, und der hatte eben eine Original 60er Jazzmaster, die er aus Jugendtagen bis behalten hat und dann irgendwann meinem Kumpel vermacht hat, der selber Musik macht. Und die durfte ich manchmal in die Hand nehmen und damit so rumposen und später, als ich sie meinem Kumpel gehört, habe ich sie auch mal im Studio gespielt. War ein bisschen schwierig, weil der Hals irgendwie relativ verzogen war, aber ich bin damit nicht richtig warm geworden. Aber von der und ich finde die soundmäßig auch nicht so stark wie eine Jazzmaster, sagte ich schon, aber von der Optik, Simon, Alter, ich bitte dich.
Muss ich leider sagen, bin ich nicht ganz bei dir, optisch.
Okay.
Ja, ich finde diese Farbe, dieses Olympic White, finde ich an ganz spezifischen Gitarren cool. In dem Fall gefällt es mir nicht ganz so gut. Ansonsten Jaguar, mir sind da tatsächlich das kleine bisschen an extra Schaltknöpfen unten am unteren Horn ist mir genau zu viel bei der Jaguar versus Jazzmaster. Und ich glaube, was dieser Gitarre hier stehen würde, was mir besser gefallen würde und einen großen Unterschied machen würde optisch, wäre, wenn das Griffbrett nicht so ein rotbraunes Rosewood wäre, sondern ein schönes Ebenholzgriffbrett. Ich glaube, das würde der Gitarre dem spezifischen Beispiel auf jeden Fall helfen.
Der Größenwahnsinnige Simon Havemann will eine All-Original 1965er Fender Jaguar einfach nochmal ein bisschen vergeilern.
Ja, klar.
Okay, das ist genau die richtige Einstellung, mit der wir heute ins Rennen gehen sollten. Klick doch mal auf meinen nächsten Link, Simon.
Dann mache ich das mal.
Oder bin, ja, doch, genau, doch. Du bist wieder dran.
Ja,
richtig.
Ich klicke auf deinen Link. Fender Classic Series 70s Strat Olympic White.
Da sind wir wieder bei Olympic White. Das Olympic White, was du jetzt siehst, ist natürlich ein nagelneues, fabrikneues Olympic White.
Ja.
Olympic White ist natürlich erst nach ein paar Dekaden genau da, wo man es haben will. Und zwar so leicht vergelbt, Eierschale, viel rauchen. Man sollte um seine Gitarren viel rauchen. Für mich ist eine weiße Strat mit Maple Neck vielleicht, also würde ich jetzt irgendwie, würden wir Außerirdische darüber aufklären wollen, was wir so in unserer Freizeit, in dekadenten Freizeit machen, zum Beispiel mit elektronischen Gitarren spielen, dann würde ich die in so eine Kapsel tun und ins All schießen. Weil wenn ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, aber wenn man früher in Filmen ein cooler Typ eine E-Gitarre hatte oder so, also es wurde immer auf eine Stratocaster zurückgegriffen. Und von bei mir, ich fand die ganz lange ganz, ganz langweilig. Und dann später, so mit so Mitte 20 oder so, auf einmal wieder wahnsinnig geil. Und diese Liebe ist bis heute geblieben. Und ich habe auch sehr viele verschiedene weiße Strats. Nur weiße, nee, ich habe eine Sunburst Jimi Hendrix Custom Shop. Aber was diese eben besonders macht, ist übrigens auch, wie du siehst, die 70er Jahre große CBS Kopfplatte. Viele Leute finden das gar nicht geil, aber ich finde diese großen Fender-Kopfplatten sehr gut.
Ich auch nicht. Ich mag die kleinen lieber tatsächlich, die kleine Fender.
Ich habe beide Varianten. Ich habe eine 1984er Squire SQ aus Japan, die genauso aussieht wie die da. Und nee, die hat ein dunkles Griffbrett, fällt mir gerade auf. Was soll ich sagen? Das ist für mich die ultimative Gitarre. Nach wie vor. Also die ist wie eine Coca-Cola-Flasche. Die Form ist einfach perfekt.
Ja, interessant. Ich finde, bei Strats habe ich eine Weile gebraucht. Beziehungsweise natürlich, weil du hast es gerade so schön beschrieben, in einem Film früher der coole Typ, wenn eine Gitarre in einem Film war, war es eine Strat. Das erste Mal, dass ich eine E-Gitarre gesehen habe, dachte so, boah, wäre ja cool, E-Gitarre zu spielen, war eine rote Strat. Dann habe ich ganz schnell, dadurch, dass ich mich zu dem dann schon schnell für Metal auch interessiert habe, sage ich mal, etwas aggressivere Strat-Form für mich entdeckt und fand eine klassische Fender-Strat jahrelang extrem öde. Aber wer uns aufmerksam zuhört, weiß auch, dass ich mir letztes Jahr zwei Partscaster-Strats zusammengebaut hatte, weil ich auf einmal richtig Bock auf Strats bekommen habe. Es ist allerdings, wie so oft, gab es einen Stein des Anstoßes, zu dem ich auf einmal Strats geil fand. Ich habe mal die New York Hardcore-Band Marauder gesehen in Florida auf dem Hardcore-Festival. Und der Gitarrist hat eine Strat gespielt, die war nicht in diesem Olympic White, sondern ich glaube, das war dieses Blond, dieses transparente Weiß. Und die Gitarre fand ich live, als ich die gesehen habe, so geil, dass ich auf einmal dachte so, okay, Strats sind doch ganz schön sexy so. Aber es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann selber mir jetzt auch Strats mal zusammengebaut habe. Aber seitdem war so ein bisschen bei mir im Hinterkopf, okay, Strats doch cool und irgendwann muss eine Strat mal ran.
du sagst da was sehr, sehr Wahres. Also ich finde eine Stratocaster, die sieht natürlich auch ganz, das ist auch ganz schnell mal so eine Boomer-Gitarre. Wir haben uns hier bei den 10 hässlichsten Gitarren über eine klassische Les Paul in Sunburst ausgelassen, die man so zur Konfirmation kriegt irgendwie. Man muss sagen, dass vielleicht eine weiße Stratocaster für, unter Umständen könnte man meinen, für einen ähnlichen Typ Menschen geschaffen wurden. Für so Anwälte in einer Midlife-Crisis oder so, die keine Lust auf eine Harley hatten. Das Ding ist, ich finde, eine Stratocaster muss man spielen können müssen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist so, wenn man, also die sieht auch echt mal schnell total 0815 aus. Ja. Aber reden wir zum Beispiel über Trevor Paris, der Gitarristen von Obituary, der seit Ewigkeiten einfach auch Strat spielt, in einer der besten Death-Metal-Bands aller Zeiten. Und der sieht einfach immer geil und sexy und ultra lässig mit seiner Strat aus. Egal, welches Modell der umhängen hat. Also wie gesagt, man muss das halt wie so oft mit Attitüde machen und man muss sich das irgendwie, man muss sich das leisten können, so von der Optik.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit.
Machen wir weiter?
Ja, lass uns weitermachen. Ach so. Nee. Wir können gerne weitermachen. Klick gerne auf meinen nächsten Link. Ich muss auch auf meinen nächsten Link klicken, bevor du jetzt was sagst. Ich weiß gar nicht.
Oh ja.
Weiß gar nicht, was ich hier habe. Moment.
Eine schöne schwarze, geile Tele.
Ah, ja, eine geile Tele. Ja, was sagt man dazu?
Ja, das sage ich ganz viel zu. Sag du doch erstmal was
dazu. Ja, ich sag erstmal was dazu. Also, ich bin. Auch bei der Telecaster gab es eine unorthodoxe Initialzündung, wo ich auf einmal eine Tele gesehen habe und dachte, Alter, ist ja doch geil. Und zwar Deftones, witzigerweise. Die haben irgendwann Mitte, späte 2000er eine Platte namens Saturday Night Wrist rausgebracht und die Lead-Single davon hieß Hole in the Earth. Und in dem Video hat Hole in the Flat Earth, muss man natürlich dazu sagen, denn es geht jetzt um den Gitarristen von Deftones. In dem Video hat der eine ESP-Strat gespielt, 7-Seiter, komplett weiß mit Pearl-White Pickguard und weißem Binding. Und aber trotzdem, es war die klassische Telecaster-Form, jetzt keine modernere Variante oder so. Natürlich ein anderer.
So John Five-mäßig oder so.
So ein bisschen, genau. Und das Ding. Das war das erste Mal, wo ich dachte so, Alter, okay, krass, was für eine geile Telecaster so. Und ab dem Zeitpunkt stand ich auf einmal auf Telecaster. Ich habe jetzt in den letzten Monaten, wir sprechen hier immer wieder über Pickups. Wir haben jetzt über P90er gesprochen, wir haben jetzt über Jazzmaster Pickups gesprochen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich etliche Gitarren mit Humbuckern habe. Und im letzten Jahr eigentlich fing das besonders an, dass ich auf den Trip gekommen bin, so ey, wenn ich mir schon mal noch eine neue Gitarre kaufe, dann ergibt es am meisten Sinn, jetzt nicht weitere Humbucker-Gitarren zu kaufen, weil da habe ich genug von. Und was mir tatsächlich noch fehlt, obwohl ich ein riesen Telecaster-Fan bin, ist einfach eine Tele, auch mit einem Single-Coil an der Bridge irgendwie. Und meine Lieblingsvariante dieser Tele siehst du hier vor dir, es ist eine Tele Deluxe in Schwarz mit Ahorn-Griffbrett und ein Single-Coil an der Bridge. Am Hals ist mir egal, das könnte ja hier in dem Fall.
Wollte ich gerade sagen, so, ne? Das ist ja, also das kann man jetzt nicht hier einfach übergehen, so, ne? Das ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied. Du hast hier die Deluxe genannt und die bestätigt natürlich dadurch, dass sie am Hals einen Humbucker, so ein White Pickup hat. Genau. Und kennt man natürlich von Keith Richards, insbesondere aus seiner 70er-Jahre-Phase. Deswegen auch für mich. Auch eine der geilsten Gitarren. Ja. Genau die Gitarre, die du mir hier geschickt hast, habe ich mit wenigen Variationen genau hier jetzt links neben mir stehen. Und zwar, anstatt dass da ein Single Coil an der Bridge drin ist, habe ich da ein Humbucker im P90er Format von Bill Lawrence verbaut. Und am Hals habe ich den anstatt dem Humbucker habe ich einen P90er handgewickelt von David Barfuß drin aus Deutschland. Und auch eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Gitarren. Hab die erste Manta-Platte damit eingespielt und auch die letzte Manta-Platte mit eingespielt. Und ich kann dir natürlich nur vollkommen zustimmen, dass jeder eine Tele braucht. Ich habe ein paar verschiedene, habe aber nur zwei in dem klassischen Tele-Outfit mit Single-Coil an der Brücke und Single-Coil am Hals. Eine habe ich vielleicht meine Lieblingsgitarre von allen, die ich habe, weil sie was ganz, ganz Besonderes ist. Und zwar eine 1982er Japan Vintage. Noch mit fünfstelliger Seriennummer und Spaghetti-Logo. Also eine Gitarre wirklich so vom anderen Stern. So auch soundmäßig. Der beste Hals, den ich in meinem ganzen Leben jemals in der Hand hatte. Und die habe ich damals für 800 Euro jemandem abgeschnackt. Wahnsinn. Kostet mehrere 1000 Euro das Ding mittlerweile. Und ja, was soll man dazu sagen? Die Optik ist natürlich Killer. Ich habe dummerweise bei mir den Fehler gemacht, vor 15 Jahren diese geilen, klassischen, sexy Potis, die da dran sind, durch so klobige Goldene auszutauschen. Das ist nicht so richtig gut gealtert. Sieht so ein bisschen albern aus.
Muss mir mal ein Foto von schicken. Geile Gitarre. Von der Gitarre.
Mach ich mal.
Auch interessant, dass du sagst P90er am Hals, denn das ist so, wo ich auch drüber nachdenke, so ja, ob so ein Wide Range Humbucker das ist, was ich unbedingt am Hals brauche oder ob ich da eher ein P90er reinballern würde. Ich habe mal Wide Range Humbucker probiert und war nicht so wirklich beeindruckt davon.
Braucht man nicht so richtig. Also gerade wenn man verzerrt spielt, finde ich das ich persönlich auch nicht so geil, aber der P90er am Hals, wir haben über super Fass gesprochen, durch ein geiles Fass, schon geil.
Ja, glaube ich gerne. Du siehst hier, Hundegast kam hochgelaufen.
Ich starre gerade noch auf die Gitarre, so, ja, deswegen ja. Kann ich noch nicht so richtig viel dazu sagen.
Alles gut, ja.
Mach doch einfach mal weiter bei mir.
Mache ich, ja. Ach so, warte, bevor wir weitermachen, ich muss auch noch mal ganz klar sagen, an der Tele, was mir besonders wirklich gefällt, ist das gigantische Pickguard an diesen Deluxe-Tele.
Ja.
Ich finde, das sieht so verdammt geil aus einfach. Also das muss auf jeden Fall, sowas in der Form muss auf jeden Fall nochmal ran bei mir. Aber ja, ich klicke mal auf deinen nächsten Link.
Ganz kurz noch einen Satz dazu. Ich finde, das Modell, was du mir jetzt geschickt hast, diese 70er Jahre Deluxe, das ist ja in diesem Fall ein Fender Custom Shop Modell. Mhm. Das war exakt die Ausführung, warum ich in erster Linie mich in Telecaster-Gitarren verliebt habe. Genau exakt die.
Krass.
Und dann wollte ich mir immer so eine kaufen. Und dann habe ich bin ich irgendwie erst dadurch irgendwie auf den ganzen Telefilm gekommen. Es ist dann irgendwie meine erste Tele eine ganz andere geworden. Aber wegen dieser ging alles los.
Ja, krass, kannst du mal sehen. Und bei mir ist das heute die Lieblingstele. Da gibt es eine 100%ige Überschneidung zwischen uns beiden. Das ist
relativ
selten. Das ist relativ selten, ja. Ich habe jetzt auf einen Link geklickt, der mich zu einer wunderbaren Gibson Les Paul Junior Double Cut in TV Yellow geführt hat. Auch mit Tortoise Pickguard. Single Pickup natürlich mal wieder. P90er nur an der Bridge. Auch hier holst du mich komplett ab mit der Gitarre. Stehe ich total drauf. Hier zum Beispiel das TV Yellow. Ich bin nicht immer Fan von TV Yellow. Es hängt immer an so ein paar Faktoren. In diesem Fall allerdings mit dem Tortoise Pickguard und dem Aging des Buddies hier natürlich auch. Fairerweise ist auch eine Custom Shop hier für $8,000. Natürlich ist die schick. Aber ja, mega. Also bin ich auch komplett bei dir. Auch das für mich irgendwie eine Punkrock-Gitarre.
Ja, also ich meine, darum geht's ja auch gerade, ne? So, ich habe natürlich das geilst aussehendste Modell. Es gibt natürlich noch originale Vintage irgendwie, die ähnlich geil aussehen. Aber für mich, genauso wie die erste Gitarre, die ich ins Rennen geschmissen hatte, die Junior SG, ist es hier eine Les Paul Junior, wie du auch schon gesagt hast. Das Junior ist wichtig, denn das Junior beschreibt eigentlich genau wieder das. Es gibt keine Extras, es gibt kein Tremolo-System, nichts. Es gibt also all fat is trimmed. Es gibt nur wieder ein P90er, extrem nah an der Brücke dran und die Gitarre schneidet wie ein extrem heißes Messer durch kalte Butter. Das ist wirklich, du guckst sie an und weißt, wie sie klingt. Und spielt sich auch. Also ich hätte jetzt wieder so Plattitüden, Phrasenschwein, ich hätte jetzt fast wie von alleine gesagt, das ist natürlich absoluter Blödsinn, aber spielt sich gut. Und ich finde die Optik TV Yellow, ich finde alles TV Yellow immer grundsätzlich geil. Und aber hier, diese Gitarre ist der Grund, warum ich mit dem Konzept TV Yellow überhaupt losgelegt habe, beziehungsweise mich schwerstens drin verliebt habe.
Kann ich in diesem Fall absolut teilen. Wo ich zum Beispiel ne, diesen Gelbstich, das gibt ja auch so Telecaster, heißt Butterscotch, ne, bei Fender irgendwie. Finde ich zum Beispiel eine Tele mit einem Butterscotch-Finish, nur einem schwarzen Pickguard und einem Ahorn-Fretboard finde ich zum Beispiel ziemlich öde, in den meisten Fällen.
Öde? Ja. Ja, krass. Zum Beispiel, das ist meine besagte Japan-Vintage und ich kann mich nicht dran satt sehen. Der Lack ist so alt, dass man mittlerweile so durchs Holz durchgucken kann.
Das ist natürlich dann geil. Wenn du solche, das hilft auf jeden Fall massiv natürlich, aber grundsätzlich, wenn das ein deckender Butterscotch-Lack ist und ja, finde ich so ein bisschen...
Bisschen 0815, genau. Räume ich ein. Obwohl 0815 stimmt nicht, das ist immer noch wahnsinnig geil, aber ich räume ein, dass es noch sexier geht.
Ja.
Jetzt haben wir natürlich hier eine Custom Shop für 8 Kilo. Das ist natürlich viel Geld. Und ich habe gesagt, so...
ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, ja, auch zu Recht, weil man muss das, wir machen ja hier nicht jetzt irgendwie nur einen Podcast für Leute, die 8 Kilo in der Tasche haben, sondern ich gucke jetzt gerade nach rechts und von mir in den letzten 2 Jahren die meistgespielte Gitarre ist eine Harley Benton Rip-Off, auch einfach eine Junior Double Cut, wenn man so will, auch in TV Yellow, auch wenn deren TV Yellow eher so Senffarben ist, was aber auch total geil ist, weil Senf, weißt du ja, müssen wir den Leuten nicht erzählen, bei uns immer noch Chef im Ring.
Bautzner Yellow.
Ich habe die gekauft für 250 Euro oder so, neu vom Band, habe beim großen T aus den USA eine E-Mail geschrieben und meinte so, ey, ich möchte die bitte perfekt eingestellt haben, weil ich kann sie nicht zurückschicken. Und so kam die auch. Also es gibt nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. Kleinigkeiten. Ich habe die Brücke ausgetauscht für eine für $30 oder so. Die ist deutlich geiler. Die da dran ist, ist nicht geil. Okay. Und ich habe die ein bisschen umgelötet, habe da 50s Wiring reingemacht. Das ist aber nur eine Geschmackssache. Ich dachte, ich müsste den Pickup austauschen. Weit gefehlt, der Roswell Pickup, was immer das für eine Marke sein soll, der da drin ist. Wahnsinn. Das Einzige, was da drunter musste, so ein Shim drunter.
Ja.
Damit der Pickup ein bisschen näher an die Saiten kommt. Und wie gesagt, ich habe Gitarren, die kosten mal eben das 20-30-fache. Diese Gitarre ist definitiv die meistgespielte Gitarre bei mir in den letzten 2-3 Jahren. Also hands down. Und sowohl live als auch im Studio, ich würde keine Sekunde zögern, sie überall einzusetzen, und ich werde sie auch weiterhin überall einsetzen. Also eine geile Gitarre muss nicht immer gleich 8 Kilo kosten.
Ja, dann klicke mal auf meinen nächsten Link. Es handelt sich hierbei nur um ein Beispiel für eine Kategorie an Gitarren.
Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also das wäre der dritte, glaube ich, ne? Ja. Ui, Simon, jetzt spielst du mir aber übel mit. Also da, du kannst uns gleich erklären, Kategorie.
Ja.
Das, was ich sehe, ist natürlich für mich, also es ist so im 2 von 10 Punkten Segment anzusehen.
Weißt du, also das hier ist natürlich eine günstige LTD-Variante mit, artifiziellem Aging. Aber was du hier vor dir siehst, ist die Signature-Gitarre von Paige Hamilton von Helmet.
Ja, und weißt du was? Für mich war die Gitarrenwahl von Paige Hamilton immer der größte Irrtum der Band. Wenn ich die Band live gesehen habe, so und so auf einer Bühne und so Videos gucke, dann denke ich mir, alles geil, aber diese Gitarre. Aber dann wiederum, der ist ja auch so ein Nerd. Irgendwie passt sie dann doch zu ihm. Also, es ist sein Style und es liegt nicht an mir, darüber zu richten, aber es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Aber irgendwie passt es denn doch zu Helm.
Ja, also ich finde die Originale natürlich deutlich geiler. Dieses Magenta-Finish, und dann ist seine Original natürlich so abgespielt, dass dieses ganze Roadworn-Gedöns, was die hier so nachempfunden haben, bei der, die wir uns jetzt hier angucken, natürlich ein bisschen billow aussieht im Vergleich. Aber es geht ja um die Kategorie. Die Kategorie ist Superstrat. Und ich muss wirklich sagen, als jemand, der, sieht man jetzt ja auch schon an meinen anderen gewählten Gitarren und an denen, die noch kommen, dass ich auch wirklich auf viele klassische Gitarrenformen stehe, und das hat sich vor allem in den letzten Jahren auch verstärkt, mit dem höheren Alter wahrscheinlich, who knows, aber ich finde tatsächlich, dass Superstrats, meine erste Superstrat-Liebe war die Ibanez RG, hier in dem Fall handelt es sich um eine Horizon-Form von ESP, bin ich auch enorm großer Fan von. Wenn ich eine gute Superstrat in die Hand nehme, dann fühle ich mich doch immer sehr schnell zu Hause. Auch ergonomisch so ein bisschen. Du wirst es kennen, manche klassischen Gitarrenformen. Ich habe mir kürzlich eine Les Paul gekauft. Wir haben gerade eine Les Paul Junior Double Cut besprochen. Wenn du die auf dem Schoß spielst, finde ich die nicht so bequem, weil die so weit nach hinten rutscht irgendwie. Man muss sich so eindrehen, so komisch.
Man muss sich eindrehen,
genau. Nice.
Sind die alle geil.
Dann ist jede Gitarre geil, wenn man sich eindreht, Alter. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ich mag tatsächlich Superstrats auch nach wie vor. Ich spiele live mit Nightmare auch oft Superstrats aus dem einfachen Grund, weil die, ich finde, eine richtig gute Superstrat sieht cool aus, ja, aggressiv, und eine richtig gute Superstrat spielt sich einfach auch gut. Einfach aufgrund ihrer, ich will jetzt das Unwort nicht sagen, aber aufgrund ihrer Ergonomie vielleicht. Ja, die liegt einfach, eine normale Strat liegt ja auch gut am Body sozusagen. Also,
ne? Also sie löst wirklich gar nichts in mir aus. Und du baust ja wahrscheinlich wieder eine geile Grafik auch so, ne, für die Social Media, wo die Leute, anders macht diese Folge ja keinen Sinn. Die Leute müssen ja wieder irgendwie sich durchklicken können und sehen, worüber wir hier reden. Auch wenn du jetzt gesagt hast, das ist nur kategorisch und ein Beispiel für das, was du meinst, nämlich Superstrat. Nimm bitte genau diese Gitarre, weil mich würde doch interessieren, was Leute jetzt zu diesem spezifischen Modell denken. Mhm. Mich stößt die komplett ab, aber ich verstehe natürlich, warum das für die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit geil sein könnte. Weil das Konzept, eine klassische Form mit einem harten Humbucker drin, ist natürlich schon sinnig.
Und dazu muss man natürlich sagen, genau, Single Pickup sieht an einer Superstrat immer geil aus, oder Single Pickup mit Single Coil am Hals sieht cool aus. Also ja, ich finde Superstrats generell nach wie vor cool, auch wenn ich immer so Phasen habe, wo ich selbst dann irgendwie gar keine spiele und dann sehe ich auf einmal eine coole Superstrat und denke so, ja, ist schon fett. Fettes Teil. Ist so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen plump, als Metal-Gitarrist Superstrats cool zu finden, aber das ist so, das ist dann vielleicht so meine Bread-and-Butter-Gitarre, eine Superstrat. Eine gute Superstrat mit einem dünnen Hals und mit möglichst wenig Schnickschnack drauf.
Machen wir weiter.
Auf keinen Fall, Alter. Ich hab die Schnauze voll.
Ich auch so derb, ich bin raus.
Okay. Eine 63er Firebird V in Vintage Sunburst. Sauschöne Farbe. Ich finde Burst nicht immer geil, aber hier dieses...
Ich find's immer scheiße, ja,
außer hier. Das ist genau dieses Braun zu Schwarz Burst. Ist wunderschön. Ja, Firebird kann ich ganz klar sagen, finde ich als Bass noch geiler. Aus irgendeinem Grund, aber es ist eine sehr schöne Gitarrenform, der Headstock ist geil, unique, aber geil, auch hier ein Ebenholzgriffbrett fände ich noch schöner als dieses Rosenholz, aber ansonsten eine, ja, eigentlich relativ makellos schöne Gitarre, würde ich sagen.
Ey, Firebird, die ist auch in Weiß übrigens Killer, mhm. Allerdings... Also, na, in diesem, wie gesagt, alles Burst, überhaupt nicht mein Typ, mein Ding, außer bei dieser Gitarre, genau in diesem, es ist halt auch wieder eine Gibson Custom Shop, muss man sagen. Ich bin auch seit kurzem riesiger Fan von Mini-Humbuckern, also kann ich schwerstens empfehlen, auch Simon, wenn du dein Klangrepertoire erweitern willst, Mini-Humbucker. An der Gitarre stimmt einfach alles, also so, Wie soll ich das sagen? So jemand, der sich die mal entwickelt hat, so optisch. Ja, also vom Look, man kann die nicht vergeilern. Ich habe ja eine Custom-Made-Gitarre von Vertical Guitars, so, und da habe ich auch die Headstock-Form für geklaut, weil ich zumindest irgendwas Firebird-mäßig irgendwie da dran haben wollte an meiner Gitarre. Ich finde den Bass auch cool. Das Problem, was ich mit dem Firebird-Bass habe, Thunderbird heißt der ja in dem Fall. Dass Chris Novoselic von Nirvana hat den gespielt, zur Spätphase von Nirvana, oder eher so zur Mittelspätphase. Und dann hatte in den 90er Jahren und auch frühen 2000er hatte auf einmal jeder Assi hatte diesen Thunderbird-Bass. Der war so total inflationär überall zu sehen, weil er irgendwie gefühlt dann auf einmal die einzige coole, vintage-mäßig aussehende Alternative zu einem normalen Precision-Bass war. Und ich hatte den dann so ein bisschen über von der Optik, aber ich kannte nur wenige. Ich habe einen Kumpel aus Oslo, Howie, Grüße gehen raus, der hat eine original 60er-Jahre Firebird und immer wenn ich den mit deiner Gitarre sehe, überlege ich mir, den totzuschlagen und die zu klauen. Auf jeden Fall sabber ich immer rum und weiß, warum ich sein Freund bin, weil ich nah an dieser Gitarre sein will. Und gibt's gar nicht so viel zu sagen, außer dass die auch wahnsinnig gut klingt, eben durch besagte Mini-Humbucker. Das Beste zwischen P90 und normalen Humbucker.
Ich würde sagen, ich sehe schon Potenzial, die Gitarre zu verbessern. Kleine Sachen. Ich finde, ich gucke jetzt hier auf das...
Simon wieder.
Ja, auf das zweite Foto von oben, wo die Gitarre quasi so in der geraden Draufsicht so da hängt. Und ich finde, dass dieser Arsch ein bisschen breiter sein könnte. Weil die Gitarre ja vorne doch relativ weit ist, ja, vom oberen, naja, Horn kann man nicht sagen, vom Single Cut oben bis hin zum unteren Horn wird die Gitarre sehr breit. Und ich habe das Gefühl, dass die Gitarre quasi vorne an den Cutaways breiter ist als am Arsch. Und ich finde, der Arsch könnte noch ein bisschen ausladender sein. Aber das sind jetzt hier so Kleinigkeiten. Meckern auf ganz hohem
Niveau. Also gibt's ja auch eine ganz einfache Lösung für. Denn diese Form hat ja den einen oder anderen auch inspiriert.
Ja, ja.
Kauf dir doch einfach eine Dunnable. Dann ist es genau das, was du beschreibst.
Ich weiß gar nicht, da haben Dunnable eine Firebird-Form? Ich glaube.
Nee, aber die Form von Dunnable Guitars, also deren in Anführungsstrichen Signature-Form, ist ja wohl eindeutig an die Firebird-Gitarre angelehnt.
Von welcher sprichst du jetzt?
Also von der R2 zum Beispiel?
Ja, die
also
R2 ist an der Gibson RD angelegt.
Okay, fair enough. Aber aus dem Hause Gibson. Mhm. Und ich würde behaupten, dass die Gibson RD eine Fortführung von der Firebird ist.
Das kann man sagen. Vielleicht gefällt mir die RD auch ein bisschen besser. Und dann kann man natürlich...
Ich finde die RD übrigens mega, by the way. Ja, ja. Das muss man auch ganz klar
RD
sagen.
RD geil. Und dann natürlich die nächste Fortführung davon, könnte man sagen, ist eine Explorer, die ich auch sehr geil finde.
Habe ich auch bei meinen Honorable Mentions dabei. Klick doch mal eben drauf, wenn wir dabei
ich
sind.
Ich übrigens auch, Hanno. Dann klickst du mal bitte auf meinen... Lass mich...
Bei mir ist der erste
ich
Link.
Ich gucke mal gerade, welcher Link es bei mir ist.
Ich sehe schon.
Ah, du siehst schon, der letzte Link, ja. Habe ich. Ach nee, ja. Ja doch, genau, da habe ich eine Explorer. Okay, ja. Und ich klicke auf deinem.
Schön in schwarz, ist natürlich sexy, gibt's gar nicht viel dran zu meckern, ist mir zu modern. Ich habe eine Corina gewählt in Echtholzfarbe, finde ich Hammer.
Ja, ich stehe tatsächlich auf diesen Gelbton nicht so sehr. Aber gut, das haben wir ja gerade schon gehabt, das Thema Gelb. Ist Gelb immer schwierig für mich an der SG Junior, die du, Les Paul Junior Double Cut, die du mir gezeigt hast. Mega geil. Hier, wie auch im Falle einer Butterscotch Tele, finde ich dieses Gelb eher so ein bisschen abstoßend.
Du redest über diese Corina, ja? Das ist, guck mal, ich bin farbenblind. Ich wusste nicht, dass das Gelb ist. Ich dachte immer, das ist Holzfarbe.
Das ist ein, ja, nee, das ist, da ist ein Gelbstich auf jeden Fall. Es nennt sich Finish Aged Natural. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Klarlack, der mit Absicht einen leichten Gelbstich hat, der dieses Aging quasi wie bei einer, wie bei diesem Aged Olympic White sozusagen, ne? Du siehst die Maserung durch.
Ich hab
durch.
Genau diese Gitarre, ja.
Okay, du siehst die Maserung auf jeden Fall durch. Es ist ein transparenter Klarlack, der wahrscheinlich einen Gelbstich hat.
Oh, ich stehe drauf. Ich find's geil. Ich find's richtig, richtig gut. Aber es ist Geschmackssache. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall persönlich die schönste Corina, die es gibt. Es, oder wahlweise mit einem weißen Pickguard, obwohl ich es mit schwarz eigentlich doch geiler finde. Und ich finde auch die goldene Hardware hier gut, die ich meistens scheiße finde, außer bei einer ganz bestimmten Les Paul. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe diese Gitarre auch zu Hause, wenn auch als Epiphone-Variante. Das ist eine meiner ersten Gitarren überhaupt. Die habe ich bei meinem ersten US-Trip aus Kalifornien mitgebracht, 2004 oder 2005 oder so.
Ja.
Dementsprechend, leider hatte die einen total verzogenen Hals, den ich bis heute nicht richtig in den Griff gekriegt habe. Deswegen wird sie relativ selten gespielt.
Das ist schade, ja. Bei der Explorer, die ich hier verlinkt habe, nochmal zu der, die habe auch ich gewählt, weil sie ein Ebenholzgriffbrett hat. Finde ich immer, ganz ehrlich, wenn du jetzt diese Explorer vor mich stellst mit einem Rosewood Fretboard, was so mittelbraun ist, dann habe ich überhaupt keinen Bock auf die Gitarre. So null. Das ist einfach ist für mich so ein Verbrechen, was leider Gibson natürlich auch, du kriegst ja bei Gibson nur in einer ganz bestimmten Preisklasse auch Ebenholzgriffbretter, abgesehen von manchmal so Limited Runs, die so ein bisschen günstiger sind, aber ich finde, dass das einen riesen Unterschied macht an einer schwarzen Gitarre, ob du ein Rosewood Fretboard hast, was nicht wahnsinnig dark ist oder halt richtig schön konsequenten Ebenholzgriffbrett, deswegen finde ich diese Explorer hier auch, die ich gewählt habe, einfach mega schön, weil die sehr, einen sehr uniformen aggressiven.
Sie sieht schon geil aus, Look ganz hat, ohne Frage.
Ja.
Aber weg von den Honorable Mentions, wir haben ja uns nicht zuletzt zu Recht auch jeder nur 5 aussuchen dürfen, die es wirklich ins Endgame geschafft haben. Bin ich dran oder bist du dran?
Du musst auf meinen nächsten Link klicken, glaube ich, ja.
Okay, sind wir schon bei Nummer 4? Ui, Simon, was ist das denn? Kann ich gar nicht zu sagen, erzähl mal.
Und zwar ist es hier nur eine... es ist eine neuere Version von der Mosrite Shape. Die Mosrite Shape hat ja unter anderem auch Kurt Cobain gespielt. Ich habe hier diese neuere Version gewählt, weil an der klassischen Mosrite ist so ein bisschen so ein weirdes Tremolo-System dran, was ich so ein bisschen hässlich finde. Das hier ist eine moderne Interpretation von einer Mosrite. Macht Dunnable übrigens auch. Da gibt's ja diese Narwhal, finde ich auch total schick. Also die Grundform der Mosrite finde ich total schick und in dem Fall hier, das ist eine schwarze mit einem auch einem Tortoise Shell Pickguard und so einem Vintage Jazzmaster Style Vibrato und schwarzem Glanzlack. Also das ist alles eigentlich alles sexy dran.
Ich sehe ja gerade ein anderes Mosrite Modell, die Mosrite Avenger. Die sind geil. Mir geht das Design, also ich finde das wirklich sehr sehr geil. Und ich fand es auch bei Kurt Cobain sehr geil. Das waren ja die ganz, ganz frühen Anfangsjahre. Genau. So. Und mir ist manchmal so ein bisschen, als wäre die so aus Plastik und die wäre geschmolzen und wäre dann während des Schmilzens irgendwann so stehen geblieben. Mir ist das manchmal so ein bisschen, geht so ein bisschen zu weit, die ganze Nummer. Ich finde, die ist so ein bisschen, die Form ist mir so ein bisschen zu verlaufen.
Mhm. Okay, fair enough, ja. Was ich an der Form, also ich finde die optisch sehr schick, die Form. Was man allerdings sagen muss, auch gerade wo ich jetzt schon die Narwhal von Dunnable angesprochen habe, es ist ein relativ großer Korpus. Und wenn an diesem Korpus nicht auch ein langer Hals dran ist, zum Beispiel eben Bariton oder hier in dem, die ich verlinkt habe, das sieht man jetzt nicht, weil ich dir nur den Korpus-Shot verlinkt habe, aber das hier ist so ein Base 6 quasi, was natürlich super cool ist. Aber ja, ich finde, der Korpus sieht mit einer normalen Fender-Mensur zu groß aus. Da stimmen die Proportionen nicht. Also für mich ist die Mossrite-Shape mit einer Bariton-Mensur, das ist so ein bisschen, das gehört so ein bisschen zusammen für mich und funktioniert ohne einander nicht. Aber ich finde diese Korpusform geil und was daran auch cool ist, aufgrund dieses, dass das untere Horn auch länger ist und wie der Korpus geschwungen ist, liegt die Gitarre auch total super, wenn man die auf dem Schoß quasi spielt, also auf dem rechten Bein.
Sie so ein bisschen, genau, mir fällt es jetzt so auf, sie ist so ein bisschen Comic-mäßig, so ein bisschen, jetzt hätte man viele Drogen genommen.
Du bist so ein bisschen so Comic-mäßig, ey.
aber natürlich trotzdem geile Gitarre, ja. Also schon geschmackvoll, muss man ganz klar so sagen, würde ich wohl nehmen, besitze ich aber nicht.
Ja, ich auch nicht, nee, aber ist noch auf der Liste auf jeden Fall. So, dann sind wir jetzt tatsächlich schon beim letzten Link von dir angekommen. Alright, na dann lass doch mal sehen. So einen hast du dir letztens, glaube ich, gerade erst gekauft, ne? Frage ich jetzt nochmal nur als einfache Ja-Nein-Frage.
Ist eine Ja-Antwort.
Okay,
die Reissue ist ein bisschen anders, da komme ich gleich
okay,
zu.
Okay, ja, ich muss gestehen, so, ich mag die Korpusform hier bei dem Beispiel, was du geschickt hast. Ich mag die Korpusform. Irgendwas stört mich daran und ich glaube auch die du dir geholt hast zum Beispiel, ich glaube, die gefiel mir tatsächlich überhaupt nicht. Dieses Exemplar jetzt hier hat, ja, keine Ahnung, Vibrato finde ich, bla, zu viel, aber ja, ich bin so ein bisschen torn, ich kann nicht so richtig entscheiden, ob ich es geil finde, aber um es aufzuklären, es handelt sich um eine Epiphone Crestwood Wilshire C von 1963, ja, ich bin so ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen, Hanno. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Fair enough. Also, ne, auch hier wieder überraschenderweise rot, was sonst auch überhaupt nicht meine Farbe ist, außer bei dir. Googelt mal, oder wir werdet es ja bei den Social Media Posts sehen, eine Epiphone Crestwood. Der Unterschied hier, wir sehen hier gerade eine Originale aus den 60ern mit eher so einer, ja, ich will fast sagen, strattmäßigen Kopfplatte, was nicht ganz zutrifft, ist schon sehr eigenwillig. Mhm. Aber Das Reissue-Modell ist ein bisschen anders. Die Potis sind etwas anders angeordnet. Die Kopfplatte ist eine andere. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Kopfplatte ich geiler finde. Entweder das Original oder vom Reissue. Ich habe die Gitarre das erste Mal gesehen in den, ja, so, keine Ahnung, späten 90ern, als ich meine neue damalige Lieblingsband, die MC5, für mich entdeckt habe, die ich heute immer noch extrem schätze. Und da hat einer der Gitarristen genau diese Gitarre gespielt. Und ich fand die wahnsinnig sexy. Und finde ich immer noch. Ich kann verstehen, warum man das nicht geil finde. Also alles, was man gegen diese
Gitarre. Die sieht für mich geschmolzen aus. Du hast es gerade gesagt bei der.
Okay.
Aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, die beiden Gitarren ähneln sich fast ein bisschen von der Ästhetik auch. Von der Grundform. Es ist ein bisschen, natürlich gibt es Unterschiede, aber ich finde durchaus, dass es Parallelen gibt zwischen der Mossrite-Form und jetzt dieser Crestwood-Form. Du fandest die Mossrite ein bisschen geschmolzen. Mir geht's bei der Gitarre so.
Was ich an dieser Gitarre halt sehr geil finde, ist normalerweise, wie ich ja bei der TV Yellow, Junior Paula, bei der Junior SG und so, ich mag ja Gitarren, wo nicht viel los ist. Das kann man bei dieser Gitarre jetzt natürlich in keinster Weise sagen, da ist sehr viel los. Zum Beispiel halt auch ein Bixby-Tremolo-System, wo ich mir sonst nicht viel draus mache. Das hier finde ich mega geil und auch bei dem Reissue funktioniert es tatsächlich sehr gut und ich benutze es auch. Und auch hier wieder Mini-Humbucker. Ich glaube, ich habe halt einfach mittlerweile eine Schwäche für Mini-Humbucker, weil sie mir erst in den letzten wenigen Jahren soundmäßig neue Horizonte eröffnet haben. Und ja, ich habe die Gitarre in erster Linie gewählt. Gibt es vielleicht Gitarren, die ich noch ein bisschen schöner finde, vielleicht, aber ich habe die unter die besten 5 für mich persönlich gewählt, weil sie halt einfach eine Backstory hat und das ist diese Geschichte, dass ich sie halt bei den MC5 gesehen habe und diese coolen Spät-60er, die sieht auch so ein bisschen, guck dir die Band Iggy and the Stooges an, das ist auch so, auch wenn die die nicht gespielt haben, aber das hätte von der Optik auch passen können. Ich mag diese Früh-70er, End-60er Jahre Kiffer-Rock Haschrebellen, Revoluzer-Gitarren so. Also
Ramones. Ich denke an Ramones, wenn ich sowas hier sehe, so ein bisschen.
Die sieht ja nochmal, die Ramones-Signature, die sieht ja nochmal ein bisschen anders
kann sein,
aus.
Das ist meine Assoziation, weiß, was du so ein bisschen so. Wenn ich so eine Gitarre sehe,
also ich
finde die würde da passen.
Genau, ich finde die, weil sie so die Definition von sexy 1969 war. Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, was die Idee hinter dem Design war. Und deswegen habe ich sie unter die Top 5 gewählt. Und wie gesagt, neben meiner sehr, sehr billigen Harley Benton, ich habe die Reissue von Epiphone auch für, glaube ich, $450 gebraucht geschossen oder 400, nagelneu. War auch perfekt eingestellt. Ich kau den Leuten, von denen ich die kaufe, wenn sie aus einem Shop kommen, immer ziemlich ein Ohr ab. Von wegen so, ich kann das nicht, bitte stellt die perfekt ein. Und oft klappt das auch. Und die ist definitiv in den letzten 2 Jahren neben der Harley Benton TV Yellow Junior Double Cut auch die meistgespielteste Gitarre bei mir im Haus und habe gerade heute wieder 2 Stunden drauf gespielt und kann sie schwer aus der Hand legen.
Nice, nice, ey, ja. Ich muss noch zu guter Letzt dazu sagen, ich finde diesen, obwohl er potthässlich ist eigentlich irgendwie der Headstock, ich finde den geiler als den Reissue Headstock.
Ja, ich glaube, ich finde den auch ein bisschen geiler, weil es sie noch ein bisschen aggressiver und vielleicht sportlicher macht.
Ja, und ein bisschen weirder einfach noch. Es ist wirklich ein bisschen weird.
Bisschen eigenständiger. Ja,
auf jeden Fall.
Kommen wir zu deiner letzten Gitarre. Ich habe direkt draufgeklickt, Simon. Ja. Das Geile ist, du hast mit dieser Gitarre und auch mit der Page Hamilton Signature 2 Gitarren gewählt, die bei mir theoretisch, und ich erkläre gleich warum, auch in der Vorgängerfolge beziehungsweise in der ersten Folge dieses Formats sein können bei den größten 10 Gitarren verbrechen. Es handelt sich um eine BC Witch Warlock, die ich generell eigentlich auch geil finde. Das Finish, was du hier gewählt hast, ist für mich natürlich aber wieder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber du wirst guten Grund haben, warum du genau das gemacht hast.
Eigentlich nicht wirklich. Ich finde das Red Crackle Finish zwar cool. Ich habe ja auch selbst eine Pointy-Gitarre in Red Crackle, die ich auch sehr cool finde. Also in Persona meiner Meinung nach ein sehr geiles Finish. Mir geht's aber eher darum, ich finde die Warlock, ich verspüre sehr viel Nostalgie für die Warlock-Form, weil
wir kommen, wir sagen wieder dasselbe. Ich bin genau bei dir auf jeden Fall.
Es ist einfach so eine Gitarre, ich weiß noch, als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich noch sehr, sehr jung. Und ich dachte nur, Alter, das ist ja die krasseste Metal-Gitarre überhaupt. So, ich habe noch nie so eine krasse Metal-Gitarre gesehen. Und auch bisher leider ein unerfüllter Wunsch in meinem Leben, noch eine Warlock zu besitzen. Ich finde auch, dass die nicht immer unproblematisch sind. Die hat jetzt einen Floyd Rose. Mag ich zwar persönlich nicht, aber ist fast die unproblematischste Bridge, die man an einer Warlock haben kann. Ich finde, diese Fixed-Bridge-Warlocks zum Beispiel haben so eine komische Wraparound Bridge, die so total klobig ist, finde ich furchtbar. Keine Ahnung. Aber die Warlock ist für mich einfach wirklich Nostalgie pur. Da blüht mein Teenage-Metal-Herz einfach auf, wenn ich eine Warlock sehe. Und ich fand die dann auch jahrelang scheiße. Ist fast wie mit einer Strat. Ich fand auch Strats jahrelang scheiße und bin dann zurückgekommen.
Alter, Simon, ich muss da reingrätschen. So, das ist, du sagst genau dieselben Sachen wie bei mir. Als Buzzy und ich Kinder waren, da wollten wir unbedingt eine E-Gitarre haben und haben immer aus dem Musikhaus, immer aus dem Musikladen bei uns in Bremen immer so einen Katalog gehabt. Da waren ganz viele Gitarren. Und da waren wir genau, da sind wir bei der Strat hängen geblieben, weil wir die Strat aus dem Fernsehen kannten. Eine E-Gitarre sieht halt aus wie eine Strat. Fertig, aus. Und dann, ein Jahr später oder so, haben wir das erste Mal in einem Katalog eben halt eine BC Rich Warlock gesehen. Und das war sofort auch genau wie bei dir. Vergiss alles, was wir gesagt haben. Das ist die geilste Gitarre. Scheiß auf die Stratocaster. Die Stratocaster Spießerkram. Jetzt ist die BC Rich Warlock die geilste Gitarre. Und was soll ich sagen? Genau diese nostalgischen Gefühle teile ich natürlich auch ganz genau wie du. Ich habe auch keine, finde aber, dass ich eine haben sollte. Und die geilste Warlock, finde ich, die es gibt, ist die diese durchsichtige. Tatsächlich, Alter, mein Kumpel John von Conan, der hatte die mal, hatte mir davon ein Foto geschickt. Die sieht richtig geil aus, Simon. Wirklich, ohne Scheiß, diese durchsichtige BC Ridge Warlock ist der
Wahnsinn. Ich kenne die, ich finde die unsagbar hässlich, aber gut.
Krass, ich hätte die gerne und wüsste persönlich aber auch echt nicht, was ich damit machen sollte. Also vielleicht würde ich immer, wenn ich irgendwelche Black Metal Overdubs nehme, würde ich sie grundsätzlich aus Prinzip ganz dogmatisch zur Hand nehmen. Ansonsten würde sie einfach... Die einzige Sache, und da kann keiner jetzt so richtig was für, Simon, was mir an so einer BC Rich Warlock nicht so passt, ich habe sie in den letzten Jahren vermehrt bei so Hipster-Typen gesehen, wo ich so das Gefühl hatte, dass sie sich so eine Warlock wie als so ein schlechter Taste-Gag um. Ja, so, und ich finde, an dieser Gitarre ist nichts ironisch, die ist ikonisch. Und zwar ohne doppelten Boden und ohne um die Ecke denken. Die war für ihre Zeit einfach so, Alter, das krasseste Modell und ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gealtert. Es gibt keinen Grund, diese Gitarre als so ironisch irgendwie so wahrzunehmen. Und das nervt mich da manchmal, dass das so ist, dass sie so wie so ein dekadenter Gag gerne mal gespielt wird.
Ja, keine Ahnung. Das ist mir zu deep, muss ich sagen. Ich bin, also an der Stelle, ich verstehe aber den Gedankengang. Ja, was natürlich noch inflationärer gespielt wurde in den letzten Jahren, ist die Iron Bird von BC Rich. Auch eine coole Form, aber ich muss gestehen, wenn mir jemand eine Warlock und eine Iron Bird hinhalten würde, ich würde eigentlich immer zur Warlock greifen. Ja, wie gesagt, Nostalgie und trotzdem auch heute noch geil. Also ich bin auf jeden Fall großer Fan.
So. Ich würde immer zur Ernte 23 greifen, also wenn mir alles hingehalten wird. Übrigens nochmal, wir haben massiven Respekt für unseren Zigaretten-Talk von ein paar Monaten bekommen. Ne?
Von wem?
Von wegen, ja, von den Zuhörern. Eine Nostalgie pur, so, ne? Einfach mal wieder über durch alle Zigaretten richtig Werbung für die Zigarettenlobby gemacht. Dafür steht Gear of the Dark. Das machen wir natürlich auch weiterhin gerne. Also dementsprechend, wenn du mir die Iron Bird und die Warlock hinhältst und eine Ernte 23, greife ich wahrscheinlich zur Ernte. Aber alles drei coole Sachen. Gerade für Kinder und Leute, die gerade erst loslegen.
Gear of the Dark ist der lange Arm der Tabakindustrie, Alter.
Ey, viele Kritiker und Hater haben schon von Anfang an behauptet, aber jetzt sind wir endlich entlarvt und ich schäme mich nicht.
Null. So, Honorable Mentions. Bei dir haben wir...
Ja, schon, lass das eben schnell
genau, abfrischen. Bei dir haben wir schon auf einige gepackt. Ja, Corina Explorer habe ich schon gesehen, ist deine erste. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Fender Jaguar haben wir schon gesehen.
Du kannst auf die letzte klicken. Klick mal eben kurz auf den letzten Link und das reicht dann auch von meiner Seite.
Okay, alles klar, dann schauen wir nochmal.
Weil bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Ja,
ist natürlich ein Klassiker.
Flying V, wir sind hier wieder bei so einem Aged White Finish angelangt. Ich finde die Flying V an sich natürlich cool. Hier mein Kumpel Taylor hat sich gerade vor kurzem eine schwarze Flying V rausgelassen und hat die auch ein bisschen, die war so ein bisschen so Lala-Zustand, aber er hat viel upgegradet und ja, schwarzes Pickguard drauf und so. Und ich muss sagen, die sieht dann doch ziemlich cool aus. Und ich war sehr überrascht, wie geil die sich gespielt hat. Aber ich muss gestehen, bei V-Form finde ich Offset V cooler. Ist natürlich ein bisschen metalmäßiger.
Die Reversed V finden wir
ja, die ist natürlich
coolsten.
Die allercoolste. Wie wir alle wissen, dank der letzten Folge. Ja, muss ich sagen, ist so ein bisschen, weißt du, die Gitarre, die du mir hier verlinkt hast, die ist für mich ein bisschen so ein Clash. Auf der einen Seite ist die V so eine rebellische, weirde, wacky Form sozusagen, ja, vor allem für die Zeit, aus der die Original kommt und gleichzeitig finde ich dann dieses Beige ein bisschen zu bieder irgendwie. Also ich glaube, bei einer Flying V hätte ich dann doch gerne entweder eine metalmäßigere Farbe, was auch sehr geil aussieht tatsächlich, ist in dem Fall einer der wenigen Ausnahmen auch so ein Burst-Finish mit schwarzem Pickguard. Habe ich mal eine gesehen.
Das ist krass. Ja. Was du auch über Taylor gesagt hast, diese spezifische Gitarre funktioniert für mich nur in Weiß beziehungsweise in unterschiedlichen Weißformen. Ja. Ansonsten bin ich nicht interessiert. Vielleicht noch so als Natural Holz Look. Mhm. Das würde auch funktionieren bei mir. Ich habe eine weiße V, das war eine der ersten, oder das war die erste, nee, die zweite Gitarre, die ich mir jemals irgendwie auch so mit Ende 20 oder Mitte 20 so von der Stange gekauft habe. Und ich spiele sie relativ selten. Ich habe sie auch extrem modifiziert. Wieder Bill Lawrence XL500er drin. Aber mit, also die, du kennst ja diese Bill Lawrence Twin Blades. Ich finde, die sehen mega aus. Und mit weißem Cover. Also die sehen auf einer weiße Pickups in einer weißen Gitarre sieht einfach mega aus. Gerade bei so einer Flying V. Und ich habe die dann noch so splitbar mit Push-Pull gemacht, so dass man die so auf Single-Coil splitten kann und so. Man kann schon sehr, sehr geile, unique Sounds aus meinem spezifischen Modell gerade rausholen. Mhm. Ich nehme sie aber doch am Ende des Tages relativ selten von der Hand. von der Wand in die Hand. Dementsprechend bei mir hat es nur zum Honorable Menschen gereicht. Was gibt's bei dir noch, Honorable?
So, erster Simon? Link kannst du mal draufklicken, da haben wir noch nicht draufgeklickt.
Ganz genau.
Kann man kurz abfrühstücken.
Eine klassische, eine SG mit Doppel-Hamburger, wie es Standard ist im Normalfall. Ist eine SG-Standard wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Ja, ist eine SG-Standard, SG-Standard. Ganz genau. Black sieht geil aus. Würde ich sofort spielen, gibt es überhaupt nichts groß drüber zu reden. Ist eine geile
Ebenholz- Gitarre. Griffbrett übrigens, wirst du...
Ah, fair, ja, das macht den Unterschied.
Großer Unterschied für mich.
Ich mag die Inlays nicht so richtig.
Ja.
Nimmt mir zu viel Raum
die
ein.
Die Inlays, take it or leave it, das ist hier nur das bestmögliche Exemplar, was ich gefunden habe. Single Pickup würde ich natürlich noch geiler finden. Ob das dann P90er oder ein Humbucker ist, ist mir bei einer SG so ein bisschen Wumpe. Aber ja, schwarze SG war auch eine frühe Traumgitarre von mir. Wie gesagt, gerade als ich so viel Hardcore gehört habe und da so reingerutscht bin in diese Mucke und das erste Mal eine schwarze SG gesehen habe, mit Binding, finde ich auch schöner, muss ich gestehen, bei der SG, wenn der Hals ein Binding hat. Was soll ich dazu sagen? Es ist eine klassische, schöne Gitarre und eine SG, richtige SG fehlt mir, wie gesagt, in meiner Sammlung auf jeden Fall auch noch. Und irgendwie, ne, jetzt haben wir hier mehrere Gitarren ja schon gehabt, wo ich sage, so, Alter, das sind eigentlich seit Jahren Traumgitarren und ich habe nichts davon.
Ich habe dir die alle gekauft als Überraschung.
Ja, das ist natürlich nice.
Die warten alle bei dir, vor der Tür stehen die jetzt mit einem Knabenchor aus Deutschland, ja. Der dir die Specs singt. Ja.
Ansonsten
lass uns nochmal
ganz. Genau, ja, ansonsten noch der zweite Link bei meinen Honorable Mentions. Wäre noch ein.
Ganz genau, da bin ich nämlich schon drauf. Hätte ich auch fast reingenommen bei den Honorable Mentions, habe ich nicht gemacht, weil ich wusste, weil ich dich so gut kenne, Simon, dass sie bei dir dabei sein wollen. Sie Iceman. Ibanez, Iceman.
In dem Fall hier habe ich eine Greco Iceman verlinkt, aber einfach nur aus dem einfachen Grund, dass mir dieses spezifische Exemplar hier sehr gut gefällt. Wieder schwarz-goldene Hardware-Creme-Binding. Ich finde auch die Paul Stanley von Kiss Iceman sehr, sehr schick. Nicht die mit dem zersplitterten Spiegel, sondern einfach auch die schwarze, extrem schicke Gitarren. Ich habe auch mal eine Iceman mit einem Alu-Hals gesehen. Sah unfassbar aggro aus. Also das ist Iceman Shape, was soll ich dazu sagen? Mega. Und fehlt mir auch noch, habe ich auch keine.
Für mich gibt es ein ganz kleines Manko an der Gitarre. Ich bin kein Fan von der Kopfplatte.
Oh, ich liebe die Kopfplatte, Alter. Ich finde die so geil.
Nee, also ich kann die akzeptieren und die ist vollkommen in Ordnung. Ich finde aber auch, muss gerade sagen, dass mir der Greco-Schriftzug darauf viel besser gefällt als der Ibanez-Schriftzug. ich habe eh schon sowieso unfassbar geile Greco-Gitarren in der Hand gehabt. Ich habe keine, möchte gerne eine haben. Ich fand die Gitarre immer schon cool, habe mich nie getraut, das richtig zu sagen, bis ich dann Nicke Andersen von den Helicopters mit dem Ding gesehen habe und es war so, okay, alles klar, jetzt ist sie offensichtlich offiziell cool. Gut, er ist natürlich auch großer Kiss-Fan. Also so eine Gitarre, die so ein bisschen ganz schmaler Grat ist, also die mit so wenigen Sachen, die an der anders wären, hätte die total scheiße sein können. Aber irgendwie ist ein Experiment, was total geglückt ist. Simon, ey, mein Gehirn ist total voll. Ich bin extrem überflutet mit neuen Gitarreninformationen, aber auch ganz viel alten Gitarreninformationen, die ich schon kannte und wusste. Und ich bin irgendwie im Reinen mit mir, in meinem Alter jetzt genau zu wissen, welche Gitarren ich geil finde. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also mein Geschmack.
Ja.
Ich fühle mich wohl damit, zu wissen, was mir gefällt und was nicht. Und ich glaube, die Moral von dieser ganzen Story ist natürlich auch, dass das alles so, manche sind unbezahlbar. Ja. Aber am Ende des Tages ist es natürlich, ich hätte fast Beschwerde auf hohem Niveau gesagt, das sind natürlich Luxusprobleme. Mhm. Denn als ich angefangen habe, Musik zu machen, genau wie du, da hat man wie so oft das benutzt, was man eben hatte. Und da war es so ein bisschen egal, ob das die schönste oder geilste oder beste Gitarre überhaupt war. Wir dürfen nie vergessen, dass am Ende des Tages wunderschöne Instrumente da draußen gibt. Aber am Ende des Tages ist es nur ein Instrument. Und es kommt eh immer drauf an, was ihr daraus macht. Und ich finde, man muss halt auch geile Sachen machen können mit einer Gitarre für 200 Tacken und nicht für 20.000 oder 2.000 oder sonst was. Und natürlich, wenn man so lange im Game ist wie wir, hat man natürlich Gitarren und man sammelt sie gegebenenfalls und so. Manchmal denke ich mir aber auch so, ey, nichts ist so schön wie die Zeit, wo man halt einfach die eine Gitarre hatte und mit der einfach die Welt verändern wollte und alles mit dieser einen Gitarre gemacht hat, weil sie eben da war.
Falsch. Nein, alles. Man muss mehr haben, Alter.
Nee, ich weiß ja zum Beispiel, bei dir genauso war mit deiner ersten Walter.
Ja, ja, nee. nee, auf jeden Fall, definitiv. Sich überhaupt die erste solide Gitarre leisten zu können, was ja damals hieß, ich weiß nicht, die Viper hat damals vielleicht 600 Euro gekostet oder so, das war schon ein Riesenmoment für mich und ich war auch stolz wie Bolle auf die Gitarre, so auf jeden Fall. Aber ey, für mich als Fazit, weißt du, was mir auffällt in der, wir haben jetzt so viele Links geöffnet und uns Gitarren angeguckt. Weißt du, welcher Link noch offen ist, den ich nicht schließen will, ist der Telecaster Deluxe aus dem Custom Shop mit dem riesen Picker drauf. Also ich guck mir zwischen jeder...
Ich kauf dich auf keinen Fall, da wird direkt die Kreditkarte gezückt im Hause Havemann.
Auf keinen Fall, I wish, Alter. Das, ich glaube, auch die hat 6.000 Dollar oder so gekostet. Also da steht schon einiges auf der Uhr. Aber das ist so ein bisschen, ich merke, so eine Tele ist irgendwann mal dran. Aber ich bin ja auch immer so gerne, ich bastel ja auch gerne rum und so. Gerade bei Fender ist das ja auch zum Glück alles sehr modular. Und es ist vielleicht auch möglich, einfach zu sagen, so ey, man schnappt irgendwann mal irgendwo so einen Korpus auf und holt sich dann einen Warmoth-Hals oder so. Also ich würde nie, ohne Scheiß, ich würde mir niemals nie eine Fender Custom Shop Telecaster kaufen, wie diese hier für 6.000 Dollar. Es gibt zum Beispiel in den USA auch MGT-Gitars, heißen die, glaube ich, die bauen dir auch so richtig geil aged Fender Buddies für 400-500 Dollar irgendwie. Und die sehen auch richtig gut aus, die machen das richtig geil. Und da kannst du dir schon so einen Buddy kaufen, dann irgendeinen Hals ran, den du vielleicht billig schießt und bums, ja. Also, aber ja, optisch muss ich gestehen, ich gucke mir die Gitarre da jetzt gerade zum 100. Mal und denk so, boah, Alter, das stimmt einfach alles.
Wie bei mir, den du ja auch jetzt hier die ganze Zeit anguckst. Vielleicht vermischst du das auch so ein bisschen.
Vielleicht.
Simon, in diesem Sinne, bleib genauso sexy wie all diese Gitarren und ich versuche auch mein Bestes zu geben. Ja, geile Folge. Hat natürlich Spaß gemacht. Elfmeter ohne Torwart, wie ich gerne zu sagen pflege. Am Ende des Tages kann ich mich da einfach Tage und Nächte ohne Pause drüber unterhalten. Es ist auch okay. Ich meine, wir machen ja nun mal auch einfach einen Musikpodcast, nicht nur eben über die aufgenommene Musik, sondern halt auch eben für Musikerinnen und Musiker und alle, die es werden wollen oder mal versuchen wollen. Es sei uns gegönnt, auch einfach über ja, unsere Instrumente, unsere Hilfsmittel, die wir eben dazu nutzen, abzunörden. Das macht einfach richtig Bock. Ich kriege nicht genug davon. Nee,
auf jeden Fall. Es ist immer wieder schön. Ich gehe da so ein bisschen durch Phasen. Du weißt, ich hatte eine Phase, wo ich gar keinen Bock auf Gear hatte, aber...
Hat man eine Schelle gekriegt, wenn man das Wort Gitarre gesagt hat in der Gesellschaft von Simon, gab es direkt eine.
Da ist direkt das Messer in der Tasche aufgegangen, auf jeden Fall. Aber ich bin... vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich zu lange die gleichen Sachen benutzt habe und mich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen in so eine langweilige Sackgasse bewegt habe. Und in den letzten Jahren ist es ja doch bei mir vermehrt dazu gekommen, dass ich sehr, sehr viel rumprobiere, ob es mit Gitarren, Amps, Pedalen und so weiter ist. Und so habe ich den Spaß daran auch wieder entdeckt, daran unorthodoxe Instrumente zu benutzen für die Musik, die ich auch gerne mache. Auch das macht mir einen Riesenspaß.
Alles klar, Simon. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Links und für das Gespräch.
Ja, ebenso, Hanno.
They serve one master. That is destruction.